Und dann bauen die aber dann auch so ein Prügler zwischendurch mit ein, so nach dem Motto, ja. Ach ja, das mochten die Leute früher von uns. Müssen wir auch noch mit reinpacken.
Übrigens, also, wir sind's.
Also das klingt irgendwie auch so wie so eine Best-of-Platte über 20 Jahre Alben mit einer krassen Soundentwicklung, aber es ist so ein Worst-of.
Mhm. Ja, ist ja
übrigens,
so.
Übrigens eine geile Konzeptidee eigentlich, oder? Wenn Bands einfach ihr Worst-of machen, so mit den schlechtesten Songs der Alben. Das wäre doch mal was, ey.
Unbedingt.
Freunde, in den letzten Tagen ist ganz schön viel passiert. A Day to Remember haben ein Album rausgebracht. Architects bekannterweise auch. Beide sind jetzt in den Albumcharts damit. Haben offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Adam Levine oder Levine, wie auch immer man ihn ausspricht, von Maroon 5 hat behauptet, dass es keine Rockbands mehr gibt. Und ich war beim Friseur. Worüber wollen wir zuerst sprechen?
Friseur.
Danke, wollte ich auch sagen.
Ja, war geil gewesen.
Cool.
Das ist ja also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mike,
warte. Ich war tatsächlich bei einem Friseur, da habe ich mittags angerufen und am nächsten Tag um 9 hatte ich einen Termin. Ich war ein bisschen verwirrt, dass
das. Das ist wahrscheinlich wie mit Tätowierern. Denn zu so einem Tätowierer sollte man nicht gehen.
Ja, komm heute Abend vorbei. Ich habe hier noch ein bisschen Platz.
Können wir bei mir zu Hause machen, im Keller, ist kein Problem.
Schere ist doch scharf.
Ja. Aber Leute, ich kann sagen, und ich spreche da jetzt einfach mal für Lynn mit, es sieht gut aus. Also es ist Mike und es steht Mike fantastisch. Wahnsinn. Mm.
Danke, liebe Lein.
Gerne.
Ja, A Day to Remember. Was sagen wir denn dazu, lieber Thilo? Du hast letzte Tage was Interessantes dazu erzählt gehabt.
Ja, da gibt's eine kurze witzige Anekdote zu, nämlich wir haben vorab schon kurz über das Album gesprochen, als es raus war. Und beim Hören, ich habe es mir dann nochmal angehört, ist mir aufgefallen, dass ich dieses Album schon 2 Wochen vor der Veröffentlichung gestreamt habe und also schon hören durfte. Und ich fand es dann doch sehr bezeichnend, dass von der Platte so wenig bei mir hängen geblieben ist, dass ich mich nicht mal mehr dran erinnern konnte, sie schon gehört zu haben.
Ja. Mensch, Thilo.
Finde ich erstmal ein Statement auf jeden Fall. mir ist dann beim zweiten Hören ist genauso wenig hängen geblieben eigentlich. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass mir die beiden, ich nenne es mal Balladen, Everything We Need heißt der, glaube ich, ne? Und Only Money. Das sind halt so, das sind Pop-Songs eigentlich. Das sind Rock, aber eher Pop-Balladen. Und die mag ich doch sehr gerne, muss ich sagen. Die höre ich jetzt auch viel. Also die sind dann beim zweiten Hören doch irgendwie hängen geblieben. Und mit dem Rest, ne? Also mit dem Rest, das verhält sich schwierig.
Und ich werfe, willst du nichts mit zu tun haben?
Ich werfe mal die Aussage in den Raum, dass diese Band keine Ahnung mehr hat, wer sie eigentlich mal war, ist oder sein möchte in Zukunft.
Und da haben wir schon das Snippet. Danke.
Gerne.
Wir können euch nicht immer sagen, dass wir das Snippet haben, weil es wird ja auf jeden Fall das Snippet, aber dann die Leute, die dann zuhören, denken dann auch immer, boah, wir sind ja viel zu perfekt, diese Snippets einfach rauszufinden.
Also wir machen es nur für die Snippets.
Wir machen es nur für die Snippets, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Album auch total verwirrend. Also ich saß mit dem, ich würde nicht sagen, dass ich geschockt war oder angewidert, das finde ich ein bisschen hart.
Angewidert? Aber Alter. Ich habe gebrochen beim Hören.
Nein, aber ich habe schon mit dem Fragezeichen im Gesicht da schon vorgesessen, weil irgendwie wie bei Architects sind die Singles irgendwie für mich so das Stärkste an dem ganzen Album. Also auch die, wo ich dann am Anfang gedacht habe, so, hä? Was sind das für Singles? Was sind das für Songs? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade Sachen wie Mindreader oder Brickwall, wo ich so gesagt habe, so, hä? Wo wollen die hin? Aber die sind dann tatsächlich so im Kontext des Albums wirklich eine der stärksten Songs, genauso wie halt Resentment und auch Degenerates. Und der Rest ist alles so, hä? Also das, was Thilo meinte mit von wegen, die wissen nicht, wer sie sind, wo sie hinwollen und überhaupt, kann ich irgendwie voll verstehen. Alleine irgendwie Bloodsucker, der dritte Song von denen, ich dachte, hä, was ist das? Das ist so vollkommen, also das klingt wieder so total profan, aber es ist halt nicht das Day to Remember, was man halt so kennt.
Nee, und
ich hätte jetzt ganz andere Bands einfach vor Augen gehabt, ja, als ich diesen Song gehört habe.
Ja, so Good Charlotte oder so.
Ja, oder keine Ahnung, Fallout Boy oder so eine Scheiße.
Man wird halt
ja, keine, nee, das war jetzt umgangssprachlich. Ich mag Fallout Boy, das muss man einfach sagen.
Aber ich wollte gerade sagen, sowohl Good Charlotte als auch Fallout Boy, damit tut ihr denen echt gar keinen Gefallen, weil die durchaus viel bessere Musik zuletzt rausgebracht
haben. Aber der Punkt ist, man wird von Song zu Song gefühlt in eine neue Platte reingeschmissen. Also das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen. Das war so mein Eindruck beim mittlerweile mehrfachen Hören, dass du echt denkst, Moment, stopp. Was passiert denn hier gerade?
So. Mike, du hast jetzt die Platte in der Hand und sollst jetzt jemanden, der Day to Remember nicht kennt, mit dieser Platte diese Band erklären. Und dann hört ihr Bloodsucker und danach kommt The Last Chance to Dance, Bad Friend. Kannst du mir erzählen, wie du das machst?
Ja, ciao, ey.
Also, ohne Scheiß, Last Chance to Dance ist dann verstehe ich das halt auch wieder nicht. Der ist cool, aber er macht halt wieder null Sinn im Kontext der ganzen Platte, weil er einfach wieder so hart und so auf Fresse und oh, hier ist nochmal Second Sucks oder Violence oder keine Ahnung was für ein Song. Mhm. Aber ansonsten machen wir hier ein bisschen Arena Stadion Rock und hä? Also das ist, keine Ahnung, das fühlt sich komisch an.
Und dann bauen die aber dann auch so ein Prügler zwischendurch mit ein, so nach dem Motto, das mochten die Leute früher von uns. Müssen wir auch noch mit reinpacken.
Übrigens, wir sind's.
Das klingt irgendwie auch so wie so eine Best-of-Platte über 20 Jahre Alben mit einer krassen Soundentwicklung, aber es ist so ein Worst-of. Mhm.
Ja, ist ja
übrigens,
so.
Übrigens eine geile Konzeptidee eigentlich, oder? Wenn Bands einfach ihr Worst-of machen, so mit den schlechtesten Songs der Alben. Das wäre doch mal was, ey.
Unbedingt.
Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich drauf tippen, dass irgendwie NoFX oder so sowas gemacht haben. Also nicht, weil NoFX schlecht sind, sondern weil das genau deren Humor wäre.
Weil es einfach NoFX ist, ja.
Ja. Ah. Ey, ich fand die Platte aber auch echt enttäuschend. Also die gute Julia, unsere Designfee, nenne ich sie jetzt mal. Die hatte ja eine Review dazu geschrieben und die hatte ich mir vorher sogar durchgelesen.
Oh, wie kommt das bei Julia weg? Das würde mich interessieren.
Das Album?
Ja,
also nicht so schlecht. Sie findet den einen oder anderen Song auch katastrophal, aber vieles auch nicht unbedingt. Also sowas wie Viva la Mexico oder La Mexico.
Kann ich ja gar nichts anfangen, ne?
Ja, den fand ich auch furchtbar. Also den Refrain fand ich auch sehr, sehr nervig. Den fand sie zum Beispiel ganz gut, den Song.
Ich glaube auch, dass es vielen gefällt. Auf jeden Fall.
Ja, mich hat das nicht gecatcht.
Nee.
Ich finde aber auch, da muss ich der Julia widersprechen. Das habe ich auch im Chat, glaube ich, schon gemacht. Brick Wall finde ich als Opener relativ cool, weil das hat so einen gewissen Vibe, der einen so in so eine Welt reinzieht, ähnlich wie das Cover-Artwork ja auch aufgebaut ist. Also da steht ja so ein Dude in einer roten Jacke vor einer zerbrochenen Wand und dahinter ist so eine
Welt. Ja, es ist so eigentlich surrealistisch angehaucht. Genau. Ne?
Da habe ich nämlich gedacht, okay, lässt du dich mal drauf ein. Und danach kam ja Mindreader, den kennt man ja auch. Und danach ging es dann halt schon los irgendwie. Dann wurde es halt
dann passiert absurde so. Dinge irgendwie.
Ja.
Also ich muss dir echt sagen, beim ersten Hören, an das ich mich dann ja doch irgendwie wieder erinnern konnte mit der Zeit, es war wie so ein Film, wie so ein Filmriss irgendwie, so ein durch ein Trauma ausgelöster Filmriss, so war das. Aber die Erinnerung kam wieder und ich fand den als Opener super befremdlich beim ersten Hören und hab noch zum Jonas gesagt so, boah, das passt ja gar nicht als Opener. Und da würde ich mich jetzt aber beim mehrfachen nochmal drüber hören, anschließend, dass ich es irgendwie interessant finde als Opener und auch ganz gut auch.
Ja.
Also da bin ich jetzt voll bei dir und ich muss sagen, ich finde Mindreader so für sich auch einen coolen Song. So,
das Problem ist halt, wenn du alle mit all deinen Singles, ich glaube es waren 4, die sie ja auch teilweise relativ weit vorher schon veröffentlicht hatten. Zuvor gab es ja auch noch wie hieß denn der Song?
Resentment?
Mit dieser Kooperation mit Dingens hier.
Wie hieß der? Rescue Me mit Marshmallow.
Ja, genau. Der ist ja nicht draufgekommen, hat mich gewundert. Ich dachte, der würde jetzt auch noch auf der Platte auftauchen. Den fand ich aber im Nachhinein auch gar nicht mal so schlecht, wie ich ihn beim ersten Hören fand. Aber alles andere auf der Platte finde ich relativ uninteressant.
Ich finde tatsächlich mein absoluter Lieblingssong von dem ganzen Konglomerat da ist jetzt wirklich Resentment. Weil das wäre, also keine Ahnung, man kann das ziemlich leicht sagen, dass man eine Platte nach dem Stil eines Songs aufbauen sollte, aber Resentment war das, was ich mir erhofft hatte von dem ganzen Ding, weil mit Rescue Me hatten die ja so ein komisches EDM-Ding gemacht mit Red Marshmallow, was durchaus funktioniert und auch cool ist und eingängig ist. Mhm. Aber Resentment war halt irgendwie so dieser Mix aus diesem typischen A Day to Remember, Easycore, Breakdowns, ein bisschen groovy, mit irgendwie mit so einer Elektrostruktur. Keine Ahnung, also der Songaufbau erinnert mich sehr und auch so das, was sie als zusätzlichen Mittel benutzt haben, sehr an EDM und Elektro. Und das wäre irgendwie cool gewesen, weil sowas gibt es halt irgendwie noch nicht. Also so, weißt du, so Party-Hands-on-Mucke halt für Core-Kids. Das gibt's halt so nicht. Oder das war lange Zeit Easycore, aber Easycore ist halt nicht mehr cool. So, versteht ihr, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Favorit ist schon Everything We Need, muss ich sagen. Aber ich bin einfach auch sehr, also ich mag einfach gute, ruhige Songs, so. Der tut halt auch keinem was, ne?
Ja.
Glaubt ihr denn, die haben diese Platte immer wieder nach hinten verschoben, weil die selber zwischendurch mal sich vielleicht gedacht haben, boah, das ist eine ganz schön gemischte Tüte hier, ob wir das so veröffentlichen können?
Ich hätte gerne eine gemischte Tüte für 2 Euro, bitte. Ach ja, und kein Lakritz.
Und dann war der öffentliche Druck so groß, dass sogar Lakritz mit in die Tüte gekommen ist.
Jam, 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 Lakritzi. Ja, keine Ahnung, ey.
Viel zu viel Lakritz und viel zu wenig Weingummi, sag ich dann.
Boah, ey. Auf jeden Fall fehlt mir halt so der Cola-Kracher in der Tüte.
Ja, genau, der fehlt halt.
Also ich finde, zusammenfassen kann man das eigentlich damit. Die möchten durchaus ein größeres Publikum damit erreichen. Die Frage ist einfach, ob sie es damit aber wirklich langfristig tun oder ob es halt einfach dafür auch ein zu uninteressantes Album auf lange Sicht ist. Also es ist nichts, was jetzt groß hängen bleibt. Die haben jetzt zwar ganz gute Albumverkäufe gehabt, aber ich glaube, dass die Leute auch gespannt darauf waren, was das ist und haben auch eine gewisse Fanbase, aber ob sie die jetzt damit halten können. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es Ihnen, ich weiß es aber nicht.
Und auch da gehen wir das erste Mal für die heutige Folge mal raus, würde ich sagen, an unsere HörerInnen. Nennt uns doch mal eure Lieblingssongs auf der Platte, beziehungsweise eure Meinung zu dieser gemischten Tüte. Seid ihr da bei uns? Seid ihr ganz anderer Meinung? Sind wir auch mit diesem Album zu böse umgegangen? Überrascht uns.
Daran anschließend, Jungs, habt ihr noch mal in die Architects-Platte reingehört?
Ja.
Ja.
Und?
Ich bleib dabei.
Ich auch.
Ich hab's nicht mehr gehört.
Es hat mich, also ich will es nicht weiter ausführen, aber hat mich nicht weiter umgehauen.
Also ich werde sie nicht hören. So, also das wird bei mir keine Rauf- und Runter-Platte. Die ist irgendwie, das ist eine gute Platte, so wie letztes Mal schon irgendwie zusammenfassend gesagt. Aber das wird nicht meine Platte. Und das muss sie auch nicht.
Ich möchte an der Stelle mal ganz schnell noch eine Lanze brechen für die neue Kings of Leon-Platte. Ich weiß, dass das definitiv eine Band ist, die nicht unbedingt typisch für das Core-Universum ist. Aber ich bin ein riesengroßer Fan. Und ich muss sagen, als einer der wenigen Kritiker da draußen, ich finde sie sehr, sehr gut. Ging nämlich, glaube ich, bei den meisten Leuten auch ziemlich unter. Ich finde sie aber wahnsinnig gut und ist übrigens auch so ein Album. Wenn man jetzt den A Day to Remember nachsagen möchte, dass sie damit ins Radio möchten, Kings of Leon möchten gefühlt raus aus dem Radio, denn sonst hätten sie nicht irgendwie im Durchschnitt über 5 Minuten Songs da drauf gepackt. Was ich schon ein badass Move finde, weil das halt relativ untypisch ist in heutiger Zeit. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, möchte ich noch ganz kurz an eine Kuriosität erinnern, die uns in den letzten Tagen widerfahren ist, lieber Tilo.
Ja.
Nachdem ich nämlich über Umwege, nachdem ich ein paar Schallplatten bestellt habe, so war das nämlich, bin ich bei einem Sampler ausgekommen, der nennt sich MTV Rocks Pop Punk vs. The World.
Ja.
Tilo, möchtest du kurz einen Kommentar dazu abgeben?
Also, bevor ich das tue, möchte ich nochmal den Titel dieses Samplers langsam vorlesen. Also, dieser Sampler, der 3 CDs umfasst, heißt MTV Rocks Pop Punk versus The World. Ich betone Pop Punk versus The World. Auf Disc 2 von 3 finden sich weltbekannte Pop Punk Größen wie Evanescence mit Bring Me to Life. Dann, was haben wir hier noch? Oh Gott, oh Gott.
Drowning Pool mit Buddies.
Dann auf Disc 3 Korn mit Freak on a Leash. Wow. Pop-Punk-Größen wie Staind mit Outside oder Huberstank mit The Reason oder Deftones mit My Own Summer. Wow. Mehr Freedom, Pop-Punk Freedom's auf Down. Drei Platten geht nicht, Leute.
Ey, Freedom's Down mit Kryptonite.
Ich behaupte, da hat MTV Rocks auf 3 CDs, die zu einem Sampler zusammengefasst wurden, richtig in die eigene Hose geschissen.
Junge, wer kennt's nicht? Ne, hier erstmal richtig übel rein Pop-Punk, ein bisschen Skateboard raushören zu See Them mit Remedy, ey, ich mein.
Ja, oder Soundgarden mit Black Hole Sun.
Leute, wie? Und nichts, was so sehr Sommer und Skateboarding schreit als Black Hole Sun.
Mike, du bist ja von uns, glaube ich, der größte Freund des Pop-Punks, ne?
Ja.
Hast du auf diesem Sampler 3 CDs, es sind ungefähr 60 Songs, glaube ich, hast du da alle deine Pop-Punk-Koryphäen wiedergefunden?
Ey, wunderbar. Also hier, nachdem Hole mit Celebrity Skin auch bei SingStar Rocks oder so mal drauf waren, habe ich mich darüber gefreut, dass ich den jetzt endlich auch in einem wunderbaren Pop-Punk-Sampler enthalten bekomme. Nee, also das ist ja absoluter Reinfall. Und man muss auch dazu sagen, das Ding ist angeblich 2018 erschienen. Ja. Also ich... Also zumindest laut, ich bin hier bei jpc.de.
Das entschuldigt übrigens gar nichts.
Also. Nein, also das ist eher noch trauriger. Also
oh, sorry, Mike, wie konnte ich Papa Roach mit Last Resort vergessen? Mein Gott.
Bloodhound Gang mit The Bad Touch. Wahnsinn. Ja, ey, keine Ahnung. Also ich habe mich tierisch erschrocken und musste das in unseren Chat hauen und ich fand's so geil, dass du dich da so krass drüber aufgeregt hast.
Aber hier Thilo, hier ist auch Finch dabei. Finch with Letters to You.
Ja, ist ein toller Song. Ist ein Lichtblick auf dieser Platte.
Ja. Also es sind auf jeden Fall ein paar Pop-Punk Klassiker sind dabei, aber ich frage mich, Mike, ich kann die Jahreszahl bestätigen, gerade mit der Seite, die ich hier offen habe. Es ist 2018. Was ist mit den Songs, die die restlichen 18 Jahre da erschienen sind?
Ey, aber ohne Scheiß, da fehlt doch alles. Da ist ja noch nicht mal irgendwie...
Story So Far, Neck Deep.
Ja.
Das bekannteste? Keine Ahnung.
Sind Simple Plan da drauf? Nee, Simple Plan sind nicht da drauf. Das sind Simple ja sogar Plan. Quasi die radiofreundlichsten Pop-Punker. Neben vielleicht blinkt noch.
Oder Paramore! Es ist nicht eine Paramore-Song da drauf.
Wahnsinn.
Also sollte es abschließend unter unseren HörerInnen Leute geben, ich gehe erstmal nicht davon aus, weil ich die Menschen, die sich uns anhören, unglaublich schätze und liebe und toll finde. Aber solltest du vielleicht von dir selbst sagen, dass du überhaupt keinen Plan von Mucke hast, ne? Dann mach doch mal ein Praktikum bei MTV. Vielleicht darfst du dann so einen Sampler zusammenbauen. Geil, ey.
Geil, ey. Ach Gott. Heutiges Thema, Leute. Wir haben jetzt gerade schon über zwei Alben gesprochen. Das eine etwas länger. Das andere haben wir letzte Woche gehabt. Und uns ist dabei aufgefallen, dass genannten Bands Architects und A Day to Remember einen durchaus krassen Soundwandel hinter sich haben. Oder einfach eine Mischtüte voll Musik rausgebracht haben.
Und Lakritz.
Und,
Lakritz.
Und heute wollen wir mal das Thema Musikkonsum in seiner buntesten Art und Weise durchnehmen. Also, es geht um Streaming, es geht um Schallplatten, es geht um Kassetten, es geht darum, ob das Ganze in irgendeiner Form auch Einfluss auf das Songwriting hat. Und die erste Frage, die ich mir stelle, wie viel Musik hört ihr eigentlich so den Tag über? Und wie vor allen Dingen? Lieber Thilo zum Beispiel.
Ich höre sehr viel Musik über den Tag. Gerade in den letzten Wochen, wo ich ja auch im Homeoffice war und so viel so Bürokram gemacht habe tatsächlich, da höre ich eigentlich immer Musik bei. Und ich höre Musik natürlich über meinen Discman. Nein, ich nutze dafür natürlich Spotify. Ja.
Weißt du, wann du zuletzt eine CD gekauft hast?
Jetzt muss ich kurz überlegen, vor zwei Jahren, glaube ich, auf einer Def Havana Show. Da habe ich mir noch eine Platte geholt, die ich noch nicht hatte von denen.
Krass.
Okay. Ja, also noch gar nicht so ewig her.
Lin, wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Ich sitze auch im Homeoffice natürlich den lieben langen Tag und ich habe mir hier so ein bisschen auch mit dem Homeoffice-Zeit mein Büro ein bisschen neu eingerichtet und mir mal meine HiFi-Anlage, die immer nur in der Ecke stand, mal hier auf meinen Schreibtisch geholt. Und darüber höre ich dann auch über Spotify natürlich sehr viel Musik. Die machen es ja einem deutlich einfacher, auch sehr viele Geräte darüber zu supporten in irgendeiner Weise. Ja, aber ich höre auch eigentlich durchgehend Musik während bei der Arbeit, wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Kundengesprächen bin oder mit meinen Kollegen mich austausche.
Hm. Ja. Um mal ein paar Zahlen reinzubringen. Also
geil, Zahlen, Mike ist Zahlen, zurück. Ich freue mich voll.
Mike. Mathe Mike, los geht's. Mathe Mike.
Mathe Mike. Der deutsche Musikmarkt 2020 hat sich erstmal vergrößert. Das ist schon mal schön zu hören. 1,79 Milliarden Euro wurden da umgesetzt.
Gut gemacht, deutscher Musikmarkt.
Yay! Ein Plus von 9%. Wir hatten nämlich 2019 1,64 Milliarden. Ich finde übrigens, das sind relativ kleine Zahlen, muss ich sagen. So, ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht mehr wäre. Naja.
Also es sind erstmal so als Zahl relativ große Zahlen, würde ich sagen.
Das sind schon viele Nullen und aber, viele Stellen.
Ja, also
Mike, vor dem Komma.
Mit solchen Zahlen kann ich nicht rechnen.
Genau.
Aber Mathe Mike! Alles kein Ding für Mathe Mike!
Es könnte natürlich, und jetzt nehmen wir die nächsten Zahlen zur Hand, daran liegen, dass 71,5% des Umsatzes digital, wie sagt man, eingebracht wird, erfolgt. Mhm. Naja, also 71,5% des Gesamtumsatzes werden digital konsumiert. Dementsprechend nur 28,5% physisch. Und von diesen 28,5% physisch haben wir 21,6% CD-Alben, die das ausmachen. Während Vinyl 5,5%, Musik, DVD, Longplay und Blu-ray Video 1,1% und 0,4% alles andere ist. Alles andere sind zum Beispiel Kassetten oder so.
Oder Sony-Magnetbänder oder so ein Quatsch.
Richtig geil.
Was ist eigentlich aus? Gab's nicht hier mal auch Minidisc?
Gab's auch.
Ja.
Das hat sich auch so gar nicht durchgesetzt.
Ich frag mich warum. Also ich meine, die haben ja schon heftig gerade in den Happy Meals damit Werbung gemacht.
Ne? Oh, war das? Stimmt, ey, geil.
Könnt ihr euch noch daran erinnern an die Overground hier Popstars?
Ja,
die hatten dann ihre erste Single kam dann als Mini. Genau, als Minidisc dann im Happy
Meal. Ja!
So, damit du dem Kleinen, dem Vierjährigen direkt mal schon hier, ne, konsumier meine Musik, so.
Geil!
Frisst das. Und, der hat sich nicht durchgesetzt, Mensch. Und das trotz dieser andauernden Marketingkampagne.
Wahnsinn. Geil, ey. Boah, ich muss auf jeden Fall Overground hören gleich.
Also, die No Angels sind jetzt auf Spotify. Die sind schon da.
Ja, die sind back, ne? Wir brauchen eigentlich ein Comeback von Overground. Oh, Mann.
Oder nur Pagani.
War da nicht hier Giovanni Zarella?
Nein, der war bei Brosis. Du hast ja überhaupt
keinen. Ey, Mike, ganz ehrlich.
Wer war denn bei Overcrown?
Weißt du, die Zahlen, die kann er runterrassen wie ein Waldmeister. Aber wenn es dann um popkulturelle Ereignisse geht, da ist er dann wieder
Wie ein Waldmeister?
Oder kenne ich ja geil. Gar keinen.
Ich bin ja übrigens, sorry fürs Abschweifen, aber ich bin ja großer Fan von falschen Sprichwörtern, ne?
So. Hab ich Waldmeister gesagt?
Ja, Waldmeister. Und da sag ich dir ganz ehrlich, Lin, da ist Ende im Kalender.
Ja, ja. Ja, finde ich gut.
Übrigens, die Mitglieder von Overground heißen wie folgt: AK Kayet, Ken Miau, Fabrizio Levita, Mark Porcuncula und Maiko.
Ja, und AK, der macht immer noch Mucke. Der hat so viel mit diesem Kollega-Dunstkreis, glaube ich, am Hut. Aber der ist noch präsent, so in der Deutschrap-Szene. Auf jeden
Aber
Fall.
Hat Maiko keinen Nachnamen?
Maiko ist der, zu dem Detlef die Soße damals gesagt hat, glaub ja nicht, dass du in der Band bist.
Ey, Tilo, da erinnere selbst ich mich nicht mal. Was ist denn los mit dir, ey? Vor allem, Mike, als ich den Namen vorgelesen hätte, das hätte jetzt auch irgendeine koreanische K-Pop-Band sein können. Hätte ich dir abgekauft. Hätte ich dir
abgekauft. Gut, dass du damit nichts mehr am Hut hast, Lin.
Gut, dass ich damit nichts mehr am Hut habe, ja.
Ganz Maiko war der Blonde.
Ja.
Welcher Blonde? Ich habe noch nicht mein Gesicht vor Augen.
Also, Leute, ich gebe an dieser Stelle zu, ich habe leider ein unglaublich krasses Wissen, was diesen Scheiß angeht.
Mike, schnell wechsel das Thema, bevor er weitermacht.
Bitte.
Bitte. Dabei wollte ich gerade anmerken, dass hier Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS ist.
Das interessiert niemanden.
Jetzt haben wir völlig den Faden verloren, Mann.
Ja.
Also, Streaming ganz viel, alles andere nicht mehr so viel.
Wow.
Danke, Mike.
Wow.
Mathe Mike regelt.
Wow, Mike, klingt wie deine erste Moderation dieses Jahr.
Die Pause hat dir nicht gut getan.
Es wird richtig sagen. Zeit, dass Lin den Laden wieder schmeißt. Mike und ich können das einfach nicht, ey.
Ach, Leute, okay. Habt ihr denn, die ihr mit Sicherheit auch mal in einer Zeit gelebt habt, wo es noch kein Streaming gab, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr Musik anders hört als vorher?
Ja,
beziehungsweise vorher. Wie habt ihr Musik vorher gehört?
Früher auf jeden Fall über ich gehe mir die CD kaufen und höre die dann sehr bewusst, guck mir dabei das Booklet an, lese die Texte mit. Also so bin ich irgendwie groß geworden auch. Und das fand ich immer total schön. Ich glaube, ich höre sehr viel passiver Musik durch Streaming. Also dieses, dass es so ein Erlebnis ist, man hat sich irgendwie die Platte geholt oder man hat die bestellt und die kommt an und man hat sich irgendwie drauf gefreut. Und allein dieses, das in der Hand haben und das Booklet angucken. Ich war mal so ein mega Booklet-Fan einfach. Wie das gestaltet ist und so. Und auch die Texte dann mitlesen zu können. Für mich war das voll wichtig, dass Texte im Booklet sind zum Beispiel. Mhm. Das findet halt alles nicht mehr statt. Und das ist krass, weil ich das nie so in Frage gestellt habe. Und jetzt gerade, wo ich das erzähle, merke, dass das voll schade ist, dass das so ist. Weil das war schon, ja, irgendwie so ein, also es ist ja was Ästhetisches, finde ich, ne, so als Erlebnis. Und irgendwie hört man es jetzt halt nur noch. Ist auf jeden Fall was anderes.
Also ich muss ja wirklich sagen, ich war auch früher jetzt nicht so krass der Booklet-Leser und CD-Käufer. Bei mir ging es ein bisschen illegaler zu. Das wissen wir aber bereits. Das habe ich schon mehrmals angesprochen, dieses Thema.
Der Bärschellin.
Genau. dann auch so Sachen wie, also ich habe mir Alben gekauft, aber auch wenige. Ich glaube, es war wirklich nur Linkin Park, die ich wirklich auch als CDs besessen habe. Ich habe halt mehr so dieses, das hatten wir auch schon, dieses Thema, Mike, diese kleinen, geilen MP3-Player, irgendwie mit 200 oder 125 Megabyte und dann immer diese tollen, kryptischen Songtitel dann quasi, die du so eingeblendet siehst auf diesem einfarbigen Display. Und die waren dann auch immer alle irgendwie von einem Kollegen, vom Kollegen eines Kollegen, der dann die irgendwie auf einer dubiosen Seite runtergeladen hat und dementsprechend klangen die halt auch. Halt mit ganz viel Grisselei und so. Also es war halt, aber das hat man halt die ganze Zeit gehört. Man hat so Songs wirklich bis zum Erbrechen gehört teilweise.
Ja.
Also ich erinnere mich, dass ich auch lange Zeit, fast 2-3 Jahre, immer mit dem gleichen MP3-Player rumgelaufen bin und da war auch immer das Gleiche drauf und vielleicht mal einen Song ergänzt habe. Oder dann mir dann mit schweren Herzens auch überlegen musste, welchen Song nimmst du jetzt runter, damit du den einen Song wieder drauf spielen kannst.
Ja, aber dadurch ist man ja schon so viel bewusster dabei, ne?
Ja, ja, klar. Also ich würde gar nicht sagen, ich würde sagen, es ist schon eine Art des bewussten Hörens gewesen, weil man einfach die Songs so oft gehört hat und auch so, ne, die so verinnerlicht hat. Also ich könnte jetzt heute noch Linkin Park Lyrics, auch das ganze Meteora Album
runterzitieren. Für immer.
Weil das ist so tief eingebrannt mittlerweile.
Voll, das habe ich bei Michelle Branch, das ist krass.
Ja, also wie gesagt, es ist halt heutzutage, das Ding hat zwei Seiten der Medaille, würde ich sagen. Also es sind wirklich zwei Seiten der Medaille. Zum einen gebe ich Tilo recht, man hört ein bisschen unbewusster. Das macht diese ganze Playlisten-Ökonomie auch bei Spotify aus, ne? Aber ich höre auch wesentlich mehr und wesentlich diverser, wenn man so nennen möchte. Mhm. Also ich kann wesentlich schneller durch die Genres hüpfen und auch nach Lust und Laune viel schneller abwechseln. Und das, finde ich, ist schon echt ein Privileg, was wir heutzutage haben. Weil das gab es bis jetzt noch nicht, dieses Alter, ich kann auf Knopfdruck, wenn ich gerade Bock habe, höre ich mir gerade Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse an und danach wechsle ich halt zu Miley Cyrus oder dann ein K-Pop-Song, nur um dann wieder bei irgendwie Summer Jam und Farid Bang halt wieder einen abzulachen. Das ist halt, das musst du erstmal können. Wenn du überlegst, das, ja, oder? Also nicht,
das
nicht
nur. Das musst du erstmal können.
Ja, überlegt euch das mal. Das ging halt nie.
Kann das bitte unser halt erstes T-Shirt werden? Oh, bitte.
Das muss man erstmal können. Ja, ich finde Kerngeschäft, das muss man erstmal können.
Ja, ich finde das einfach super krass, wenn ich auch drüber nachdenke. Also wie gesagt, der Musikgeschmack ist auf jeden Fall diverser geworden, aber oder das Musikhörverhalten ist diverser geworden.
Da bin ich voll bei dir.
Wesentlich passiver. Ja. Das ist halt wirklich nicht mehr bewusst so.
Auf jeden Fall. Ey, und wisst ihr, was mir richtig fehlt? Theatralische Pause. Kleinen Moment.
Du kannst sagen, hä?
Mix-CDs.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Du fährst auf eine Party und Leute bringen Mix-CDs mit.
Ja, Mann. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Ich habe wirklich ganze Spinde, Spinde, oder? Also wenn du so 50er Rohlinge,
Rolling Spinde gekauft hast. Ja, ja, habe ich immer noch hier. Könnte jetzt einen geben, der ist hier in der Schublade neben mir gerade.
Und da habe ich, ich habe da zig von. Ich bin ja bekanntlicherweise vor kurzem umgezogen und da habe ich ja auch all möglichen Scheiß natürlich gefunden. Und da habe ich, glaube ich, 5 oder so von diesen 50er Spinden und das sind fast alles nur Mix-CDs gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe dann irgendwann angefangen mit dem Edding einfach irgendwelche wahllosen Titel raufzuschreiben für diese Mix-CD quasi.
Ja, und Sterne also, draufmalen und so.
Genau, Sterne und so. Also Mix 1, Mix mit Stern. Heute war ein witziger Tag, dazu gibt es einen neuen Mix. Und ich kann ich kann ja heute noch sagen, was da für Songs drauf waren, auch wenn da jetzt wirklich nur diese kryptischen Namen draufstehen.
Ja, so Mathe
Mike. Alles andere ist nur Pop.
Mathe Mikes binomische Formeln.
Part 3. PQ-Formel umgedreht oder so, keine Ahnung.
Aber habt ihr das denn auch gemacht zu diesen MP3-Player-Zeiten, als es wirklich mit diesen 128 MB, 256 MB losging, dass man selbstständig noch die Dateien kleiner gemacht hat, also bis sie so nur noch nach Rotze klang, um dann mehr Songs auf dem MP3-Player drauf haben zu können?
Da berufe ich mich auf Folge 1 unseres Podcasts. Ich habe keine Ahnung von Technik.
Nee, weil ich musste das nicht machen. Bei mir kamen die meisten schon so an, Mike. Das war ja das.
Ah, okay.
Bei der Trick 17 bei mir. Ich musste das selber machen.
Die CDs, die ich ja auch tatsächlich gekauft habe, dann immer so gerippt als WMA mit, was gibt's da, 128 Kilobit pro Sekunde oder so. Das war ja schon furchtbar eigentlich. Aber dann waren die halt auch nur so vielleicht 2 Megabyte groß, je nachdem, wie lang der Song war. Und dann konntest du halt mehr Songs auf diesen MP3-Player packen.
Ey, wir haben ja schon mal über MP3-Player gesprochen, ne? Habe ich da schon die Anekdote vom Bahnhof in meiner Heimatstadt erzählt? Mit dem Graffiti?
Nein.
weil Lin, du hast es gerade angesprochen mit den Titeln, die dann die Songs halt auch hatten auf MP3-Playern. Mhm. Und der lief ja auf diesem Standard-MP3-Player lief der dann ja auch meistens durch beim Hören, ne? Und der war ja dann immer irgendwie Interpret, Songtitel.mp3, ne?
Ja. Mhm.
So, bei mir in der Heimat am Bahnhof hat jemand wirklich vor Jahrenten an eine Mauer gesprüht, Sammy Deluxe, weck mich auf, .mp3. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Bahnhof stehe, ist mittlerweile ja sehr selten, aber es erfreut mich umso mehr.
Nice.
Ja.
Fuck, ja, das ist die Nostalgie der frühen 2000er, finde ich. Genau,
ja, solche Dinge. Genau, und jetzt liebe ich so, weißt du, vorher dachte ich mir immer, boah, ist dieser Mensch dumm. Und jetzt denke ich mir, danke für diesen nostalgischen Moment einfach.
Ja, klasse. Ja. Wunderbar. Ja.
Es gibt natürlich 1000 Vorteile des Streamings für den Konsumenten natürlich, für den Künstler eigentlich auch. Sei es mal jetzt nicht finanzieller Art, aber zumindest kann man relativ fix, relativ einfach Musik in die Welt bringen und Leute können sich das relativ einfach auch anhören und gut finden und dann halt andere Sachen anhören und vielleicht sogar was kaufen. Musik ist natürlich einfach generell zugänglicher und günstiger und auch demokratischer. Das heißt, man kann selber wirklich entscheiden, was man irgendwie hören möchte. Aber kennt ihr auch so Leute, die noch nicht mal 10 Euro im Monat für Spotify oder auch Netflix und Co. ausgeben möchten, sondern in so komischen WhatsApp-Gruppen sind, um dann sich damit zu verabreden, wer einen Account anlegt und den man sich dann durch 4 teilt, um dann 2,50 Euro pro Monat zu zahlen?
Ich habe Boah, nee, also sorry, Alter. Solche knickrigen Menschen kenne ich nicht und mit denen will ich auch nicht einfach nichts zu tun haben. So, ich habe jetzt gesagt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf sich gerne aus meinem Leben entfernen.
Lin ist so sauer, dass er kurz davor ist, mit seinem Maybach einfach wegzufahren.
Ja.
Die Story hat mir nämlich meine Mom letzte Tage erzählt, dass wir irgendwie bei uns hier auf der Straße gibt's so wirklich so eine WhatsApp-Gruppe angeblich.
Okay.
Und da gibt's so Leute, keine Ahnung, so 4 Stück oder so, die haben sich dann zusammengetan und die haben dann so ein Family-Abo oder was abgeschlossen und bezahlen dann dementsprechend einfach noch weniger, weil das dann ja einfach auch günstiger ist. Und ich denke,
aber hat man dadurch irgendwelche Einschränkungen?
Das ist ja dann interessant, wenn du schon sagst, okay, so ein Family-Album, Family-Dings ist ja, das ist ja dann eigentlich ein vollwertiger Account. Du bezahlst, glaube ich, insgesamt irgendwie 20 Euro oder so. Ja. Weil normalerweise sind es ja 10.
Ja.
Aber du teilst dann durch alle Familienmitglieder, kannst bis 4 oder 5 Leute dann da mit reinholen. Das finde ich wiederum was anderes. Ja. Aber so dieses Absprechen für einen Account finde ich halt ein bisschen Panne.
Also ja, ich mach das bei Sky, aber da reden wir auch über andere Dimensionen. So, ne?
Ich finde einfach diesen Ansatz, das ist so oder so schon schweinegünstig. Also
das finde ich auch, ja.
Ja, ich habe letzte Tage für, glaube ich, 5 Schallplatten, die ich online bestellt habe, um die 120 Euro bezahlt.
So, das stimmt.
Da habe ich halt 5 Alben, die ich dann aber auch, die habe ich dann hier, die habe ich auch physisch und so weiter, aber so, da habe ich halt 120 Euro für ausgegeben. Andere Leute, die Familien ernähren auch und das gut können, weil sie nämlich hier auf der Straße wohnen und ich weiß, dass sie das gut können, sind dann so dreist und nicht mal bereit für so ein bisschen Kunst, was halt schweineteuer ist zu produzieren, dann noch nicht mal bereit sind, einfach einen lächerlichen Preis zu bezahlen. Also da kommt
gar nicht drauf klar, ey. Und das ist aber, glaube ich, auch das Problem, dass dafür überhaupt keine Wahrnehmung stattfindet. Es ist durch Streaming, Streaming hat für dieses Überangebot gesorgt und für dieses, es ist ständig verfügbar, es ist immer verfügbar und dadurch ist es selbstverständlich und ich glaube wirklich, dass das völlig selbstverständlich ist für ganz, ganz viele Leute, dass das immer überall zur Verfügung steht und da wird nicht hinterfragt, was da für Arbeit hintersteckt, gerade von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Mucke machen haben, so, das wird einfach nur konsumiert, so, und es wird dann aber auch erwartet, dass es konsumiert werden kann und am besten für möglichst günstig, so.
Ne? Finde ich aber auch falscher Ansatz, dann das Medium zu verteufeln, weil das ist mehr so eine Bewusstseinssache für die Konsumenten, für die Menschen, die das konsumieren.
Ja, voll.
Also ich finde, dass Spotify das Prinzip eigentlich voll in Ordnung.
Natürlich.
Und
natürlich,
klar ist es.
Ich gehe ja von der Wahrnehmung der Leute aus, so.
Ja,
die ist
klar.
Falsch. Die ist falsch. Es wird nicht hinterfragt, so. Ne?
Ja, doch. Ich kann es halt auch nicht nachvollziehen. 10 Euro im Monat sollte, das klingt immer so super überheblich, weil man natürlich auch weiß, dass es Leute gibt, die jetzt nicht sozial die starke Situation haben, um sich einfach mal leisten zu können. Aber die es könnten, sollten sich eigentlich für 10 Euro locker leisten können. Jeder. Und ich sag mal, wenn man wirklich so viel Musik hört, jeden Tag mehrere Alben, dann hat man das ganz schnell wieder drin.
Ja, also, auf jeden Fall. Ja, voll. Und ich denke ganz genau, ne, ich denke mir halt bei Leuten, die so viel Mucke hören, wie wir, so, wir sind fucking dazu verpflichtet, da mindestens einen 10er im Monat für zu latzen. So.
Wenn nicht sogar mehr.
Also ja, eben.
Ich warte jetzt darauf, Spotify hat jetzt angekündigt, dass sie jetzt eine HiFi-Version oder eine HiFi-Option anbieten, sowas wie bei Tidal, dass du quasi kurzer Exkurs zu Streaming bei Spotify ist alles auf einem, ich sag jetzt mal, MP3-Niveau in der höchsten Qualität, 320 Kilobit pro Sekunde redet man davon. Und es gibt halt mittlerweile Dienste, sowas wie Tidal, das ist ein Streaming-Dienst von Jay-Z und noch einem anderen. Oder auch dieser mittlerweile bietet das auch an. Da kannst du halt höherwertige Streams haben. Also die haben natürlich mehr Daten, aber klingen halt auch wesentlich geiler. Das ist jetzt für einen kleinen Kopfhörer vielleicht unentscheidend, aber für so eine HiFi-Anlage schon geil. Und Spotify ist einer der letzten, der jetzt damit nachzieht. Das soll halt auch teurer werden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe darauf gewartet und bin der Erste, der das sofort sich holt, diesen HiFi-Streaming-Dienst. Weil ich finde das geil, ich finde das gut, dann kann ich Musik noch mehr und noch besser hören. Und das für das Erlebnis, das sind halt, ich glaube, sie rechnen ungefähr mit 15 Euro mehr, ist halt auch nicht die Welt.
15 mehr oder insgesamt bei 15?
Nee, also insgesamt 15 Euro dann, ne?
Ja, also das ist auch voll fair.
Ist halt nicht die Welt für nochmal geileren Sound und eine geilere Quali. Es ist, ja. Das sollte drin sein, finde ich.
Ja, voll. Ach, ich weiß nicht, ich finde es halt, ich möchte das fast jetzt gar nicht aufmachen eigentlich, ne? Aber ich finde es halt gesellschaftlich so schwierig, da irgendwas anzubieten, was für alle halt passend ist, so, ne? Das ist, ne, also ich finde, so KünstlerInnen sollten nicht zu krass drunter leiden, aber es sollte auch jeder die Möglichkeit haben, für wenig Geld Musik hören zu können. Das ist so das Dilemma irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber auf der anderen Seite wäre es auch dann cool, und das kann man halt eigentlich auch nicht machen, wenn es halt auch nicht so teuer wäre, das zu produzieren und zu veröffentlichen.
Ja, voll.
Also, keine Ahnung, ich habe mit meiner Band die letzte EP, die wir aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, irgendwie 3 Songs aufgenommen und 2.500 Euro oder so für bezahlt.
Oh, das hört man aber nicht. nein, sorry, klingt nach mehr, das wollte ich sagen.
Na, ja, danke. Da ist dann halt so, dafür fährst du halt ins Studio, du nimmst den Song auf, du nimmst das Schlagzeug echt auf. Es gibt ja auch ganz normale Aufnahmeverfahren, wo ein Schlagzeug einfach programmiert wird. Das ist auch jetzt nicht, also ist relativ gängig, je nachdem, welchen Musikgenre man ist. Ja, also
und mittlerweile, das ist ja so krass von den Sounds so, ne? Da musst du
ja, das ist also
echt genau hinhören. Also ich glaube, so wenn du jetzt Schlagzeuger durch und durch bist, dann hörst du das, aber jetzt so der
Hörer
hört das nicht, glaube ich.
Also wir hätten da ein kleines bisschen durchgespart, aber wir haben auf jeden Fall, haben wir da so die Summe dafür hingelegt. Das werden wir durch Streaming, und das werden wir wahrscheinlich durch unsere Größe auch niemals durch CDs oder so, wieder reinbekommen. Aber das ist ja irgendwie auch der Punkt so. Also du bezahlst halt echt viel Kohle dafür, damit du halt 3 Songs hast. Dann machst du ja auch noch irgendwie Musikvideos und so weiter und so fort. Und hast dann halt echt, also zum Glück haben wir das nicht machen müssen, aber andere nehmen da vielleicht sogar einen Kredit für auf oder so, einfach um halt so irgendwie ihre nächste Platte da veröffentlichen zu können.
Ja, eben, ihr seid da ja mehr in der Position zu sagen, okay, es ist halt für uns ein teures Hobby, so, ne?
Ja, wir machen das, weil wir Bock darauf haben.
Ja, genau.
So, weiß ich nicht, das ist halt, ich finde es schwierig, dass man quasi kaum die Möglichkeit hat, das wieder reinzuholen, außer man wird halt wirklich Top 100 Artist und macht halt so eine Mucke. So, da kannst du halt sehr schnell sehr reich werden. Ja. Aber in allen anderen Positionen funktioniert das halt nicht. Und das finde ich halt doof.
Was ich aber sagen muss, und da, ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht in deiner Struktur der Folge auf, Mike, den Mindset dieses Spotify bezahlt den Künstlern zu wenig, hatte ich halt langer Zeit auch. Und es hat sich aber irgendwann mal geschiftet bei mir, weil ich auch einfach mal mich mal mehr auch mit dem Ding, was mache ich mit meiner Band, wie werde ich erfolgreich mit meiner Band, mal auch beschäftigt habe mit dem Thema. Und ich finde dieses Argument, ja, Spotify ist scheiße für Künstler, weil der Stream nur 0,013 Cent irgendwie bietet, so versimpliziert, also damit macht man sich einfach zu einfach als Künstler, finde ich. Weil Spotify und so sehr die auch ein Monopol auf das Ganze haben, sind mittlerweile so viel mehr als nur eine reine Einnahmequelle für Künstler. Ich glaube, der wirkliche Wert in Spotify liegt einfach in der Plattform, die du als Künstler hast. Wenn man es genau nimmt, und ich möchte euch da nicht zu nahe treten, ich würde jetzt einfach mal von uns auch sprechen, von meiner Band. Wenn man es richtig anstellt, wenn man sich da 100% hinterklemmt und auch genau die Sachen verfolgt, die auch man an Informationen frei im Internet findet, seine Band richtig vermarktet, auch über Spotify, kann man damit Geld machen. Auch bares Geld. Kein Problem. Weil es kommt einfach nur darauf an, wann du was releast, was du releast, in welchen Playlisten du dich bewirbst, wie du das Ganze auch nochmal über die Socials knallst. Das ist das Einzige, das ist das Geheimnis dahinter. Und ein Künstler, der mir heutzutage, das ist gerade leider Gottes bei den älteren Künstlern, die so ein bisschen in der Nische hängen, und ich kann dieses Argument wirklich einfach nicht mehr hören, weil es macht mich nur noch wütend, wenn ich es lese oder mir sowas in den Kopf wirft. Dieses, Ja, also wenn jetzt jemand mein Album kaufen würde, hätte ich jetzt mehr davon gehabt. Ja, aber die Leute müssen doch erstmal wissen, dass du ein Album gedroppt hast und müssen erstmal Zugang zu dem Album hören. Dann müssen sie reinhören und dann müssen sie für sich entscheiden, das ist so gut, dass ich es hören möchte. So, heißt also, es sind 3 bis 4 Hürden, bis du das Geld in der Hand hast. Bei Spotify könnte irgendeiner durch Zufall über eine Playlist auf dein Album, auf einen Song von dir aufmerksam werden, könnte dann erstmal in dein Album Album reinhören. Finde das vielleicht so gut, dass das vielleicht mehrmals täglich hört oder mehrere Tage in der Woche und du generierst im Endeffekt klar auf eine längere Zeit, aber wahrscheinlich mit dem gleichen Effekt auch Geld aus diesen Streams und auch andauernd. Wenn er einmal kauft, hat er das Album. Wenn er streamt und das über Jahre macht, hast du immer wieder Geld. Mhm. Auch wenn es wenig ist und das natürlich immer noch eine absolute Verhandlungsbasis ist, aber wenn du ein Independent-Künstler bist, ohne Label, ohne irgendwas, kannst du damit nur gewinnen. Mhm. Und ich werde gerade richtig emotional, das merke ich gerade, weil einfach dieses Thema mich so abfuckt. Online, diese Diskussion online kann ich einfach nicht mehr hören in den einschlägigen Musikergruppen, weil es einfach Bullshit ist. Es gibt genug Beispiele, dass es funktioniert. Es gibt genug Bands, die durch Spotify groß geworden sind.
Ja, ich möchte dir da auch eigentlich gar nicht widersprechen. Mir ging es einfach nur um dieses Mindset von den Konsumenten, dass man halt.
Nein, ich wollte dir auch nicht jetzt.
Nein, dagegen. Dein Punkt ist absolut richtig. Also
hier wird nicht gestritten, Leute.
Ach, jedoch nicht. Diese Diskussion kenne ich ja auch und die gibt's ja einfach jeden Tag überall, weil du da auf verschiedene Musikerkulturen einfach auch triffst, die halt einfach eine ganz andere Meinung verfolgen. Letztendlich ist es aber halt genauso wie bei Konzerttickets und so weiter auch, dass die Leute einfach auch ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür haben müssen, dass man halt auch im Vorfeld sehr viel Geld reinsteckt und dass man nicht erwarten kann, dass man das, was da rauskommt, dann halt einfach für 2,20 Mark irgendwie rausbekommt, so, also, wenn überhaupt, ne? Also
ja,
da tue ich mich halt ein bisschen schwer. So.
Gebe ich dir auch recht, ich möchte auch nicht nur die Schuld jetzt bei den Musikern suchen, ich möchte aber auch tatsächlich nicht nur die Schuld bei den Konsumenten hören, weil es ist halt, beide tun sich nicht viel. Könnten sich beide ein bisschen noch an den Riemen reißen, dann wäre das alles viel, viel besser. Aber das, ich wollte, wie gesagt, diese Argumente regen mich einfach mittlerweile auf, weil ich es einfach total ignorant finde und nicht durchdacht, so zu argumentieren.
Was aber sehr auffällig ist, dank Streaming, ist, dass sich Songs relativ verkürzt haben. Nehmt ihr das auch wahr? Und könnt ihr euch erklären, warum das so ist?
Ja, also ich nehme jetzt nicht so wahr, dass ich nehme weniger wahr, dass sich das insgesamt verkürzt hat. Ich nehme aber wahr, dass es nicht mehr lange Songs gibt. Also so diese.
Außer du bist Tool.
Ja, also ne, halt wirklich diese, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Minuten Dinger. Die sieht man auf jeden Fall seltener, also wahrnehmbar seltener. Aber ist es so, dass auch bei uns so im musikalischen Spektrum die Dinger so krass runtergefahren sind?
Ja, kann man so sagen. Ich habe mir da jetzt fange ich wieder an auszuschweifen, aber ich habe mir vor kurzem auch dazu einige Sachen durchgelesen und auch ein sehr interessantes Video gefunden von dem YouTube-Channel Soundfield. Das ist ein Channel, der von PBS, das ist das öffentliche Fernsehen in Amerika, geführt wird. Das sind zwei junge Musiker, studierte Musiker, die super viel Ahnung haben, die halt verschiedene Themen der Musikwelt auf den Grund geben und die haben genau dieses Thema What is the Spotify Sound, so heißt das Video, mal wirklich auf den Zahn gefühlt und auch mit einer Künstler gesprochen, die durch Spotify oder durch ihre, ich sag jetzt mal, schematisches Songwriting halt wirklich groß geworden sind. Also die haben wirklich da einen Song mal nach Schema F für Spotify produziert und der ist lustigerweise auf einmal total durch die Decke gegangen. Die Band heißt Friendship, also ohne das D, Friendship, F-R-E-N und dann Ship.
Das ist ein Rechtschreibfehler.
Ja, ist ein richtiger Rechtschreibfehler, genau. Aber ich kann das Video jedem empfehlen. Wir werden das auch bestimmt in die Shownotes packen oder sowas.
Okay, ja, mach mal.
Und in dem Video wird auch erzählt, also es gibt halt mittlerweile bestimmte Faktoren, die bei Spotify dazuzählen. Das ist zum einen natürlich dieses, das hatte der Mike lustigerweise in unserer Architektur schon angesprochen, dass er meinte, die Songs feiern alle sofort an und immer nach dem gleichen Schema, ne? Kannst du dich dran erinnern, Mike? Was du meinst, so ohne Intro und bam, los und dann geht's erst wieder ruhig los. Das ist nämlich genau der Punkt.
Aber um so zu catchen direkt, oder was?
Genau, die ersten 30 Sekunden sind entscheidend. Wenn in den ersten 30 Sekunden nicht sofort quasi den Song mit allen seinen Facetten irgendwie beschreibst oder zeigst, ist das nicht mehr
Spotify-tauglich. Ich liebe geile Intros.
Vollkommen richtig, ich bin da auch bei dir. Ich könnte mir Between the Buried and Me 8-Minuten-Songs höre ich super gerne.
Aber die taugen dann halt nicht für Spotify.
Genau, die taugen halt überhaupt nicht
für Spotify. Aber guck mal, das spricht doch auch so krass dafür, wie unbewusst Mucke einfach nur noch konsumiert wird. Und das finde ich scheiße.
Ja, ist es auch theoretisch. Ja, ja, ja. Okay, wenn man es, also wenn man es werten möchte, ja, ist es scheiße. Ich sehe es im Endeffekt.
Also genau. Es kann doch nicht sein, dass du dich quasi in deiner künstlerischen Schaffenskraft so, ne, zurücknimmst. Weil wenn du es machst, dann funktioniert es nicht bei Spotify. Also das ist doch vom Grundgedanken so gegen die Kunst an sich, das ist doch ekelhaft.
Ich finde nicht, dass ich es generell gut heiße, aber gerade solche Limitierungen fördern die Kreativität meiner Meinung nach. Wenn dir Grenzen gesetzt werden, wie du gewisse Sachen auch machen kannst, dann wirst du vielleicht auch irgendwann kreativer dadurch, innerhalb dieser Spielräume zu arbeiten.
Boah.
Gut, da musst du natürlich für gemacht sein. Das ist auch nicht jeder Künstler und viele Künstler
machen es nicht oder schaffen es. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn dir solche Raster und Strukturen angeboten werden. Ich glaube, das kann hilfreich sein, auch beim Songwriting. So. Aber es ist vom Grundgedanken erstmal gegen Kreativität eigentlich. Weil es ist halt ein Korsett.
Ja, aber das wir auch gesagt haben, guck mal, Architects, hör dir das Album an, guck dir jetzt The Day to Remember an. Die wollen alle in einen Bereich, der größer ist. Die wollen größere Stadien spielen, mehr Fans erreichen, mehr
Zuhörer. Das ist so, boah, das passt ja völlig geil aufs Architects-Album
übrigens. Ja, pass auf, und jetzt kommt ja der Knackpunkt. Es gibt ja nur zwei, also jetzt fangen wir hier schon mit Wirtschaftsexkursion an. Eine Band ist nichts anderes als ein Unternehmen. Und ein Unternehmen muss halt auf Wachstum gepusht werden. Also es geht halt meistens nur in diese Richtung. Heißt also, du versuchst als Band möglichst immer weiter die Fanbase zu vergrößern und zu erweitern und mehr Leute zum Kauf deiner Sachen zu animieren. Heißt also dementsprechend auch, musst du dich nach dem richten, was deine Konsumenten halt machen. Mhm. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne runtergeht, wenn durch das Hörverhalten bei Spotify einfach keine Songs über 3 Minuten mehr nicht mehr gefallen, dann machst du das auch. Klar kannst du auch sagen, wie Every Time I Die, in August Burns Red oder eine Black Dahlia Murder, ey, fick mal auf Wachstum, wir machen es so, wie wir wollen. Aber dann bist du meistens so gezwungen, es auf anderem Wege zu schaffen mit Geld oder nicht über die Übersatzleihen. Und meistens ist es auch nicht wirklich cool. Ja. Also ich weiß, dass Every Time I Die da sich sehr mit bolstern, dass sie halt eine sehr sparsame Band sind, aber ein luxusgeiles Leben als Musiker ist das wahrscheinlich auch nicht. Und das ist halt so, das ist halt die Entscheidung, die man treffen muss. Das ist leider Gottes so diese ganze, dieser Zyklus, der da mit drin hängt. Das ist halt eine Ökonomie, die auch von so Labels dann quasi gefordert und gefördert wird einfach. Da kommst du nicht drum rum.
Also
da bist du drin gefangen.
Ich habe gerade immer noch voll den Flash, weil, also nach diesen Infos, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir bei dem Architects-Album, wenn dann die Song-Anfänge ganz geil finden, ne? Und dann bricht das Arrangement komplett ein für irgendwelche super schlicht arrangierten Strophen oder so, ne? Aber ja. Das passt ja wie Arsch auf einmal auf das, was du jetzt so zu diesen.
Also generell sagt man, ersten 30 Sekunden sind die entscheidendsten und auch meistens nicht länger als 3 Minuten.
Das also wenn wir danach gehen, ne? So. Wenn wir danach gehen, ist das eine richtig geile Platte.
Ja.
Ja, absolut. Kein Scheiß. Also aus Spotify-Sicht ist das eine geile Platte. Ja.
Die landet wahrscheinlich auch in jeder Playlist von Spotify, die Songs von denen.
Aber da schwingt doch viel Trauriges mit, wenn schon davon ausgegangen wird, die Leute hören sich nur die ersten 30 Sekunden an. Ist das nicht traurig? Leute.
Ich möchte mal eben kurz einen...
Mike, wir lieben doch Lieder, wo du die ersten 15 Sekunden nur Schallplattenspieler rauschen hörst.
Ja, lieben wir auch. Es ist tatsächlich so, dass seit den 80er Jahren also bei einem durchschnittlichen Song, da ist jetzt natürlich von jedem Genre irgendwie was drin, kann man aber sagen, dass seit Mitte der 80er von 20 Sekunden auf 5 Sekunden runtergegangen ist, das durchschnittliche Intro, also die Laufzeit eines Intros, von 20 auf 5.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Aber wann hast du zuletzt noch mal so einen Song gehabt wie November Rain von Guns N' Roses, der ja durchaus auch...
Der besteht ja zur Hälfte aus Intro.
Ja, eben.
Oder ich habe letztens noch von Rush Anthem gehört, auch so ein Song, der ewig mit dem Intro geht. Also 20 bis 30 Sekunden, bis
dann der erste Gesang einsetzt. Oder One von Metallica.
Ja, auch in der langen Version, dauert ewig, bis der kommt.
Ja.
Also es ist schon, ja.
Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auf der einen Seite das Hörverhalten der Leute. Lohnt es sich überhaupt noch, wirklich ausgefallene Songs rauszubringen, wenn sie eh in Playlisten vielleicht untergehen? Auf der anderen Seite kriegst du natürlich für denselben Song, wenn er 2 Minuten 30 lang ist oder 7 Minuten 20, genau dieselbe Kohle raus. Also das ist leider auch ein Aspekt. Und ich habe dazu ein sehr interessanten Kommentar, den hatte ich tatsächlich im Dezember gelesen, als Zebrahead ihre Spotify-Wrapped-Geschichte da rausgehauen hatten, sprich wie viele Songs oder wie viele Streams sie da hatten und so weiter. Und da hatten die bei Spotify, hatten sie im Jahr 2020 31,8 Millionen Streams. Zebrahead, eine Band, die vielleicht jetzt nicht mehr zu den High-Class-Punk-Rock-Bands gehört, aber durchaus noch ihre Fans haben.
Also für den MTV-Sampler hat's gereicht.
Für den MTV-Sampler hat's gereicht. Sagen wir mal, ist eine Band, die ist einige Jahre aktiv. Die haben sich etabliert. Die haben eine sehr große Schar an Fans. Die touren sehr viel. Die kennt man. Die sind nicht jede Woche mit neuen Songs in den Charts, aber die kennt man auf jeden Fall. Und da hat halt jemand gefragt, so, yo, wie sieht's eigentlich aus? Mit 31 Millionen Streams, könnt ihr damit eigentlich irgendwie eure Bills, also eure Rechnungen bezahlen? Und der Kommentar darunter bei Facebook war leider, nope, not even close. Und da musste ich schon schlucken, weil ich dachte, Zebrahead ist schon eine Band, die auch in Asien sehr groß sind. Die spielen da ganze Stadien tatsächlich. Mhm. Das ist unfassbar. Dass selbst die sagen so, ist aber auch nicht unbedingt gerade eine Villa, die man sich damit bezahlen kann und vielleicht auch nicht das, was andere Leute bewohnen, wenn sie einen Daytime-Job haben.
Ich weiß aber nicht, ob du das 1:1, was ich eben schon meinte, zu Käufen übersetzen kannst.
Ich weiß es auch nicht. Ich finde es nur bezeichnend dafür. Bei 31 ja. Millionen ist schon sehr viel, aber anscheinend nicht sehr viel Geld, ne? Und es ist ja, eine etablierte Band. Also es ist halt irgendwie, es ist paradox. Es sind Leute, die haben über Jahre hinweg getourt und Alben rausgebracht und so weiter und so fort. Und die Wirtschaftsstrukturen, die es halt gibt und die die Strukturen, die wir halt haben, das Konsumverhalten, wie Musik konsumiert wird, gibt dir auf jeden Fall nicht mehr das zurück, was du halt vor ein paar Jahren hattest. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo sich der Künstler einfach anpassen muss.
Absolut. Das ist leider so. Also ich meine, kein System läuft ewig. Und ich wünschte natürlich auch, es wäre anders. Ich wünschte, die Künstler würden mehr bekommen und die Leute würden anders hören. Aber das ist halt Wunschdenken und das wirst du, denke ich, nicht mehr bekommen. Es könnte sich verschlimmern, es könnte sich auch verbessern. In anderer Weise, dass andere Vertriebswege gefunden werden, wo Künstler mehr Geld rausziehen. Aber aktuell ist das der State of the Art. Und wenn man sich halt da nicht anpasst, dann fällt man halt hinten runter. Das tut mir dann leid, aber es ist dann halt so.
Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie überhaupt noch Songs veröffentlicht werden. Also siehe Bring Me The Horizon, die gesagt haben, okay, vielleicht bringen wir auch einfach nur noch Singles oder EPs raus.
Mm, genau.
Ja. Weil das bringt dir am Ende vielleicht mehr, wenn du mit einer guten Single in einer oder 12.000 verschiedenen Playlisten landest und da halt sehr gute Zahlen
Ja, vor allem muss man sich dann überhaupt noch den Stress machen, auch irgendwie ein fettes Album zu machen, ne? Also
ja, ich meine, guck dir mal uns drei fetten Miesmacher hier an, die halt über zwei
Alben... Mike, du weißt ganz genau, warum ich gerade lache.
Aber weißt du, wir ziehen halt auch über so ein Architects und so ein Day to Remember Album her und sagen halt auch, ja, okay, wir haben es halt jetzt ein- oder zweimal gehört, werden es nicht mehr anhören und sind ja quasi dann genauso die Leute, die dann sagen so, ja, ach, pff. Und im Hintergrund haben die halt auch ultra viel Arbeit da reingesteckt. Und das ist halt eigentlich dann auch die Frage, lohnt sich das noch? Oder muss man vielleicht auch einfach auf einzelne sehr gute Songs eingehen und hoffen, dass die halt zünden?
Also ich sag mal jetzt ganz konkret auf diese Platte bezogen, hätten die da mindestens, also nee, Minimum zwei stilistisch einheitlichere EPs machen können.
Ja. Ja, bei Bring Me The Horizon, die haben es natürlich super geschickt gemacht. Die haben halt über einen Zeitraum von 2 Jahren oder 1,5 Jahren halt immer wieder einen Song rausgehört. Und jeder Song, man muss es halt so sehen, jeder Song, den du veröffentlichst, ist Hype auf den Socials, ist Hype im Kopf der Leute, ist ein Gesprächsthema.
Ja.
Und wenn du aber einfach ein Album raushaust, hast du halt 14 Songs auf einmal, die werden dann vielleicht für die gleiche Zeit irgendwie im Kopf der Leute bleiben. Also dieser Punkt, dass es halt ein Album gekommen ist oder Musik released worden ist. Aber die könntest du auch alle einzeln raushauen und dann hättest du öfters über einen längeren Zeitraum verteilt immer wieder deinen Namen im Kopf der Leute. Mhm. Das ist halt also der Gedanke dahinter. Also diese EPs, so, hier Survival Horror, das ist ja genau das Schema gewesen. Ne? Die haben halt irgendwie angefangen mit Ludens, glaube ich. Dann Parasite, glaube ich nicht, aber Parasite.
Eve.
Und jedes Mal, wenn ein Song gedroppt ist, jedes Mal, und das waren ja irgendwie von der EP fast 4 oder 5 Songs, waren die im Gespräch und haben dementsprechend halt für Aufmerksamkeit gesorgt auf ihre Person.
Ja, ich kann das auch echt nicht gut einschätzen, muss ich sagen. Also, weiß nicht, wenn jetzt ein Album von der Band rauskommt, die mich interessiert, ich nehme da auf jeden Fall Zeit für, ne? Und das machen wir, glaube ich, alle drei, ne? Aber ich kann echt nicht beurteilen, wie das so andere Leute machen oder die breite Masse macht, ne? Also, wie viel eines Albums geht vielleicht einfach beim unbewussten Hören dann verloren und hätte man sich vielleicht sogar sparen können, weil nur noch Singles wahrgenommen werden.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade das Problem, wir sind alle drei Leute, die sehr investiert sind in die Musik. Ja. In die Musik, die wir hören, die Musik, die wir möchten, die Künstler, die wir uns interessieren. Aber es gibt einfach, das müssen wir uns auch vor Augen führen, einfach Leute, die geben halt nicht so viel auf diesem, oder auf Musik generell. Sie brauchen Musik, sie hören Musik, sie finden Songs gut, sie haben Künstler, die sie gerne hören, aber nicht zu einem Extent, wie wir es vielleicht tun, dass wir wirklich Alben durchforsten, uns durch die Künstlerhistorie wühlen und Alben vergleichen. Die wollen für den Moment, wo sie gerade sind, halt den Song haben, der dazu passt. Und dementsprechend ist halt Playlisten hören, verschiedene Künstler hören, weil es so viele verschiedene Facetten sind, wesentlich interessanter für diese Menschen. Hm. Also ich kenne zig Leute, auch die selber von sich behaupten würden, dass sie auch mal Musik gemacht haben oder Musiker sind, die einfach nicht mehr die Zeit auch im Privaten haben, um sich so sehr mit Musik zu beschäftigen. Ja. Und das muss man halt vor Augen führen. Für die sind diese Playlisten und Singles-Auskopplungen immer das Beste, was passieren kann.
Das stimmt auf jeden Fall. Was halt auch passieren kann, völlig paradox, eine Band wie Turnstile zum Beispiel, relativ, sag ich mal, durch die letzte Platte Time and Space relativ groß im Kommen gewesen, verhältnismäßig, wenn man jetzt mal auf das Genre Hardcore spricht oder darüber spricht. Es ist sehr interessant, dass du bei Spotify überall nachschauen kannst, was die einzelnen Songs anderer Künstler für Plays haben. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Platte Time and Space kennt, aber es gibt einen Song.
Ich liebe sie.
Ja, es gibt einen Song namens Bomb und das ist einfach nur ein Interlude, das 25 Sekunden lang ist.
Okay.
Und es ist im Grunde, ist es einfach, ja. Ich finde, das gehört zu dem nachfolgenden Song dazu. Das bringt auf jeden Fall einen coolen Vibe rein. Aber sehr interessant ist, wenn du halt den Song Generator davor hast, 4,2 Millionen Plays. Der Song nach Bomb, I Don't Wanna Be Blind, 4,1 Millionen. Und was tippt ihr, wie oft Bomb selber angehört wurde?
Ich kann sowas nicht. Nee, ich kann sowas nicht.
Ach, ja, keine Ahnung, auch so um die 4 Millionen?
Ja, zieht mal ein paar Nullen ab. 4.142 Mal.
Ah ja. Krass.
Das ist doch, also ich finde, das ist quasi bizarr, dass du hast ein Album, jeder Song hat circa, also der eine oder andere hat dann so 2,5 Millionen, aber die meisten haben so 3 bis 4 Millionen und dann hast du halt einen Track, der wurde keine 5.000 Mal gehört, so. Mhm. Denkst du auch so, hä?
Irgendwie strange, ne?
Wie geht das denn? Ja. Machen die Leute einfach, nehmen die das alles als in ihre Warteschlange und dann hauen die den einen raus oder was? Oder skippen die den direkt und der wird nicht gezählt? Oder
wie
läuft das?
Keine Ahnung. Ja gut, ihr müsst überlegen, das waren aber auch The Real Thing, I Don't Want to Be Blind und Generator waren auch Songs, die ausgekoppelt worden sind.
Aber es stinkt ja gegen alles ab.
So krass, alles andere hat auch mindestens 1,5 Millionen.
Wird sicherlich auch durch Playlisten gefördert sein oder durch deinen Mix der Woche oder sowas. Hör, das ist, Mike, das ist das, was ich gerade meinte. Wir können halt nicht davon ausgehen, dass Leute ganze Alben mehr hören oder dass es einfach auch Leute gibt, die nicht so investiert sind in Bands, die einfach nur den Song hören, für den Moment ihn geil finden und dann zum nächsten Song übergehen, der von einem anderen Künstler kommt. Das ist super. Ich tue mich da auch schwer mit, aber ich glaube, so viel Verständnis muss man irgendwann auch für aufbringen, dass es halt passiert. Und ich finde das Album klasse. Ich finde alles, was die bis jetzt gemacht haben, klasse. Und ich kann es auch eigentlich als Fan nicht nachvollziehen, dass solche Sachen dann nicht so gewertschätzt werden oder nicht am Stück durchgehalten werden, weil es ist ja auch ein Konzept, was dahinter steckt.
Total, ja. Gehört auch zu dem Musikvideo dazu bei I Don't Wanna Be Blind.
Ja, eben. Also es ist halt schade, aber ich denke, das ist hauptsächlich so ein Playlisten-Ding da, was du da beschreibst.
Was halt auch interessant ist, der Künstler Kenny Hoopla. Von dem habe ich ja, glaube ich,
den hast
schon,
du mal empfohlen. Auf
jeden den habe ich mehrfach schon empfohlen. Den habe ich auch im Rahmen unserer Mockup Party Streams auch mehrfach schon gespielt und empfohlen, weil ich den wirklich klasse finde. Hat kürzlich auch einen Track mit Travis Barker rausgebracht und hat da so seine Pop-Punk-Ader entdeckt, kann man sagen. Vorher ist das so irgendwie Emo-Rap meets Blockparty-Indie gewesen. Jedenfalls ist der relativ gut durch die Decke gegangen. Letztes Jahr hatte der schon immerhin 14,4 Millionen Spotify-Streams. Und das auch hier paradox ist einfach, der macht seit 2017, veröffentlicht der Musik, hat durch Corona, was ja bekanntlich letztes Jahr und dieses Jahr immer noch ist, aber quasi keine Handvoll an Konzerten gespielt. Sprich, der hat keine einzige Tour gespielt bisher, hat aber schon einen Haufen an Fans, die er einfach noch nie gesehen hat. Und in einem Interview hat er gesagt, er kann es einfach nicht einschätzen, was da draußen gerade passiert. Also diese 14,4 Millionen Spotify-Streams, die ihm halt 3,20 Mark oder auszahlen am Ende, die kann er einfach, die kann er nicht greifen. Er kann nicht sagen, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, ob das, was das für Leute überhaupt da draußen sind. Und auch das finde ich irgendwie bizarr, dass du gerade in dieser Zeit zwar einen gewissen Erfolg hast, aber du kannst es halt einfach nicht wirklich greifen, weil das alles nur digital stattfindet.
Ja, das ist auch was ich mal gehört hatte von Local, von Promotern. Wir kennen ja auch ein paar, Mike. Wo gesagt wurde, getraue nie Facebook-Likes, Zusagen oder Spotify-Plays. Es ist einfach, das Internet ist einfach global und es ist halt nicht lokal. Du kannst nie abgreifen, wie lokal manche Sachen sind und wie die Resonanz darauf ist. Und dementsprechend ist halt das vollkommen richtig, was er sagt. Du kannst nicht greifen, wie viele Leute würden jetzt zu einem Konzert von ihm kommen. Sicherlich wird es ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich sein, dass er, wenn er in einer großen Stadt aufschlägt, dann auch Leute kommen. Aber ja, jetzt gerade im Moment ist es halt schwierig. Du hast halt keine Vergleichszahlen dazu. Ne?
Tilo, du hast deine letzte CD vor 2 Jahren gekauft. Du bist aber auch kein Fan oder zumindest kein aktiver Sammler von Schallplatten oder von Kassetten. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Mir fehlt da im Wesentlichen auch einfach der Kassettenrekorder. Oder der Schallplattenspieler für. Aber.
Kannst du so einen Fisher-Price-Kassettenspieler holen, ne?
Richtig
so,
geil.
Das wäre geil, ja. Hatte ich früher als Kind auf jeden Fall. Ich hatte auch eine coole Radiosendung mit meiner älteren Schwester zusammen.
Ist das so?
Ja, die hat es aber nicht nach draußen geschafft irgendwie.
Können wir mal irgendwann eine Podcast-Folge mit deiner Schwester machen?
Auf gar keinen Fall.
Okay, schade. Hat mich mal interessiert.
Aber Shoutout an meine Schwestern an der Stelle.
Shoutout.
Einfach nein.
Einfach nein. Lin, möchtest du denn mal dem Tilo erklären, warum du so ein leidenschaftlicher Kassetten- oder Tape-Fan bist?
Ja, das würde mich tatsächlich interessieren.
Das habt ihr ja schon vor dem Podcast gesagt, dass ihr unbedingt hören wollt, warum ich
nein,
das tue.
Ja, das Ding ist, das ist ja auch so was sehr Genrespezifisches, das mit den Kassetten. Ne? Man kennt das ja, also ich kenne das vor allem irgendwie von früher noch so aus dem Rap-Bereich halt, ne? So diese die Tapes und dann ist es ja aber schon auch so ein Metal Ding irgendwie Kassetten zu machen und
ja, du wirst,
ich weiß
du wirst
so lachen. So ich weiß auch so die Jungs die neben uns irgendwie den Proberaum in der Heimat hatten, die haben dann auch irgendwie, ging's so darum, wir sind irgendwie ins Studio gefahren für irgendwie MP3s für MySpace und die haben irgendwie eine Kassette aufgenommen und ich dachte mir, warum? Und ich denke, bitte klär mich auf.
Okay, also ich denke, Kassetten, also zu dem Zeitpunkt, wo du vorhin gerade gesprochen hast, das war wirklich ein richtiges Genre-Nischending. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat keiner daran gedacht, sich jetzt ernsthaft eine Kassette zu kaufen, anstatt irgendwie eine CD oder dann bei MySpace ein MP3 runterzuladen oder sowas. Warum ich angefangen habe mit Kassetten oder Kassetten zu hören, tatsächlich meine allererste Kassette, die ich mir dann gekauft habe, das ist jetzt 2-3 Jahre her, war der Awesome Mix Volume 1 von Guardians of the Galaxy.
Mega geil.
Ich habe den Film gesehen und fand es so charmant, dass der halt mit seinem Walkman da so durch, ne, der Star-Lord mit seinem Walkman durch die Gegend, dann läuft halt jetzt 80s-Mucke. Und es ist halt auch, ne, hat da wirklich dieses Tape mit der Beschriftung drauf und so. Super cool. Du kannst die, ich, kleines Konsumschweinchen, hab mir natürlich dann auch genauso eine Kassette dann geholt, weil ich gedacht hab, so, boah, den musst du auch auf Kassette haben. Weil Vinyl ist cool, CD ist bestimmt auch cool, weil die vermarkten das natürlich auch so, aber ganz ehrlich, den wirklich auf Kassette zu haben, in dem gleichen Feeling, in dem gleichen Ding, ist eigentlich geil. Und dann halt gerade kaufst du dir den.
Also, ja, versteh mich da nicht falsch. Ich bin halt auch das übelste Kassettenkind, ne? Das war fester Bestandteil meiner Kindheit so. Ich hab's aber wirklich nie verstanden, so, warum das bei bestimmten Mucke-Genres dann so das Ding ist. Und bei anderen halt nicht irgendwie, ne?
Es ist halt ein billige Vinyl, wenn man so möchte. Mhm. Der Hype und Vinyl hat ja auch in den letzten Jahren wirklich zugenommen. Und Mike hier, unser Großverdiener, hat ja auch gerade erklärt, wie viel Geld er für Schallplatten ausgibt. Ich hab auch schon Schallplatten jetzt mittlerweile hier, obwohl ich da immer gesagt habe, so da bin ich nicht zu bewandert für und habe auch keine Abspielgeräte dafür und kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Mhm. Hab mir aber auch irgendwann welche geholt. Und Tape ist halt die Vinyl des kleinen Mannes von mir aus. Okay. Die Produktion kostet nicht viel. Der Verkauf kostet nicht viel, es ist ja keine Nachfrage da. Dementsprechend kannst du die locker für ein paar Euro verkaufen oder auch kaufen. Ja. Und es ist halt ein nettes Gimmick. Es ist ein nettes Ding, was du sammeln kannst. Du wirst nicht arm dadurch. Also ich habe mir jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt in der Zeit einfach gewachsen, aber ich habe mir dann so unter anderem so Alben und Bands geholt, wie zum Beispiel, ich habe die komplette Defeater-Diskografie auf Kassette geholt für 25 Euro.
Krass.
Oder komplette, also jetzt ohne das letzte Album, aber komplette Protest the Hero Diskografie, extra dann aus Kanada tatsächlich bestellt, weil es nur da angeboten worden ist. Klar, mit Versand ein bisschen teuer, aber waren es auch 30 Euro vielleicht. Mhm. Hier Sonderpressungen von Behemoth, The Satanist oder hier Evangelion. Oder auch Knocked Loose, A Different Shade of Blue, letztes Album, hatten sie irgendwann mal über Rocksound vertrieben. Für ein Apple und Ei. Zehner, ja. Wenn überhaupt. Es ist einfach cool. Ich finde es einfach ein schönes Hobby, sowas, wenn durchs Internet zu gehen und sowas zu entdecken. Weil es ist halt total rar, dass gerade bekannte Bands das machen. In den Underground-Dingern ist das halt wirklich ein reiner Nutzzweck, ne? Es ist halt, wie gesagt, diese Vinyl für einen kleinen Mann.
Ja.
So, weil du hast dann trotzdem dieses, ich sag jetzt mal, analoge Feeling, aber was auch nicht geiler klingt, weil Kassetten klingen einfach scheiße, das muss man einfach so sagen. Du hast keinen Vorteil dadurch. Nichts, gar nichts. Mhm. Wer sich damit mit mir darüber unterhalten möchte oder jetzt anders argumentieren möchte, kann mir gerne eine Nachricht schreiben bei Instagram. Aber Kassetten klingen einfach kacke im Vergleich zu Vinyl oder CD. Und aber es ist halt trotzdem da. Das Analog-Feeling, das Sammelfeeling, alles so, die Nostalgie ist da und es ist halt real und es ist cool. Und dementsprechend habe ich halt irgendwann angefangen, dann so peu à peu mir immer mal wieder eine Kassette zu kaufen von verschiedenen Künstlern. Zuletzt jetzt Motionless and White, Creatures. Mhm. So, Creatures, 10 Jahre hatten sie zum 10-jährigen Jubiläum angeboten auf Kassette, habe ich mir sofort bestellt.
Mhm. Ich glaube ja auch, dass der Sammelfaktor, also der Sammelsuchtfaktor bei Kassetten auch echt hoch ist, oder?
Super hoch, wirklich. Ja. Also, wie gesagt, es ist halt so.
Und das kann so ich voll selten, verstehen, irgendwie.
So selten, dass auch eine populäre Band, wie jetzt Knocked Loose zum Beispiel, oder Press the Hero, oder Behemoth, oder keine Ahnung, Defeater, wirklich mal sagen, wir verkaufen wirklich Kassetten. Das
für
ist
Lin.
Halt so ungewöhnlich für Lin. Aber das sind meistens auch so Pressungen, ne? Das sind auch so Auflagen von 500 Dingern. Da willst du das haben irgendwie.
Ja, gut, dann hat das natürlich auch, also zumindest einen ideellen Sammlerwert auf jeden Fall, ne? Ja.
Also mein Sammlerherz wird da ganz nervös, wenn du davon erzählst.
Wieso?
Ja, ist so. Ja, so ich bin einfach so ein Sammler. Deswegen bin ich auch voll auf Schallplatten hängen geblieben. Ich bin ja auch gerade relativ froh, vielleicht auch ein bisschen, ne, ich bin schon froh, dass meine Freundin da auch irgendwie jetzt langsam hinter ist, die aber dann halt auch groß bei diesen schwer teuren Limited Editions dann zuschlägt. Da kriegen wir wenigstens zu Hause keinen Ärger, weil wir da halt beide.
Shoutout an Mikes Freundin hier an der Stelle auch mal.
Ja, wir drehen halt beide gerade völlig am Rad. Zuletzt einfach irgendwie von AFI, die December Underground haben wir jetzt einfach in beiden Schallplattenversionen, die einfach auch ein halbes Vermögen kosten irgendwie.
Okay.
Aber Lin, hast du denn auch den russischen Kassettenmarkt im Blick?
Mike, ne, du bist ja, hast mich jetzt nur dies gefragt und mich jetzt schwadronieren lassen, nur um mir jetzt hinterrücks sowas reinzudrücken. Ich habe natürlich keine Ahnung vom russischen Kassettenmarkt.
Kann mich jemand aufklären, worum es gerade geht, Alter?
Pass auf. Oh. Ich bin so froh, dass ich das an dieser Stelle nochmal einbringen darf. Damals, vor vielen, vielen Wochen, als wir unsere Hyrule Theory und Infest Folge gemacht haben, habe ich völlig vergessen, folgenden Punkt reinzubringen. Es gibt bei eBay einen oder mehrere Leute, die aus der Ukraine bzw. aus Russland kommen
Und dort unter anderem halt auch zum Beispiel die Papa Roach Infest verkaufen als Kassette mit dem Zusatz Very Rare Russian Edition. Und da war ich damals schon ganz stutzig geworden, weil ich dachte, warum Russian Edition? Was soll das denn bitte sein? Und dann habe ich mir mal diesen Shop angeguckt. Der Kollege heißt AVV2014.
Schick mir einen Link. Schick mir nach der Folge sofort.
Hau ich dir rüber. Das sehen.
So, ich pass auf. Den.
Der hat nicht nur die Papa Roach Kassette, sondern auch sowas wie Apokalyptica, Creator, Sepultura, Rammstein. Ich finde übrigens, die Cover sind fantastisch. Rammstein live aus Berlin und Mutter Cassette Tape Very Rare Russian Edition. Was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall auf Kyrillisch, steht das alles auch nochmal drauf. Aber auch, und jetzt kommt's nämlich, Scooter mit Wicked in der Very Rare Russian Edition.
Ich brauch das, Mike. Ich brauch das. Ich fange an zu schwitzen gerade. Ich brauch diese Kassetten.
Hammer. Ey, die Kosten sofort kaufen 9,95, 4,99 Versand.
Ich brauche die jetzt sofort. Schick mir bitte sofort gleich den Blick. Ich bin am Schwitzen gerade vor Nervosität.
Ich bin gewillt, dir auch was dazu zu tun. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann zusammen Musikabend bei dir machen können in Aachen zu dritt und dann reinballern. Tito,
viel geiler. Ich komme zu dir nach Köln. Ich habe nämlich, das muss ich noch erzählen. Weißt du, worauf ich meine Kassetten höre? Ich bin ja nicht nur Sammler, ich höre ja noch aktiv.
Volkmann.
Ich habe hier ein Grätz. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma noch kennt. Grätz mit AE. Nee. Grätz Ghetto Blaster, also Boombox hier stehen.
Oh, da klingelt was, ja.
Direkt über meinem Bildschirm quasi habe ich ein Regal, ja, und auf dem Regal steht dieses Ding, das ist genauso im Stereo-Bereich quasi auf mich draufschallt. Und es ist einfach geil, weil das Ding habe ich noch nie aufgemacht und das ist auch schon ein bisschen schmierig, ne, also dass die Kassetten so ein bisschen zu langsam oder zu schnell durchlaufen, wenn du die anmachst, aber ist genau richtig, genauso wollt ihr haben. Und dann bringe ich das Ding mit, dann setzen wir uns bei dir einfach ins Wohnzimmer, ich stelle den auf den Wohnzimmertisch, tue die Kassette rein und dann trinken wir uns ein Bier.
Und da machen wir, glaube ich, und ich glaube, da können wir auch mal einen Insta-Livestream machen.
Richtig ohne geil, ey.
Das machen wir, da setzen wir uns schön zu dritt mit einem Bierchen da bei Tilo auf der Couch und dann
mit der
Boombox. Gib ihm.
Ey Leute, wenn ihr das sehen möchtet, dann schreibt uns doch mal bitte einfach einen Kommentar oder eine Nachricht und sagt uns, warum ihr euch das angucken müsst.
Also warum eigentlich?
Warum eigentlich?
Warum sollte ein Mensch das eigentlich wollen?
Warum tut ihr das? Wollt ihr euch das antun?
Ja. Ich weiß es nicht, aber ich würde es einfach mal empfehlen.
Ich brauche diese russische Seite, ich brauche diese eBay-Seite sofort.
Die kriegst du gleich.
Also ich würde sagen, das könnt ihr einfach im Anschluss unter euch ausmachen.
Ja, machen wir.
Ja.
So, jetzt haben wir ja grob über alles Mögliche an, also die CDs haben wir jetzt mal so ein bisschen übersprungen und bis auf Mix-CDs. CDs sind halt ganz nett, aber wer, glaube ich, noch physische Musik auf physischen Datenträgern konsumieren möchte, der ist auf jeden Fall mit Schallplatten, glaube ich, besser bedient, weil die einfach schöner sind und größer sind und Artworks.
Ich höre da die ganze Zeit
im Hintergrund so, aber ist auch egal. Leute, passt mal auf. Jetzt öffne ich kurz vor Schluss noch die Büchse der Pandora.
Oh Gott.
Auf die Gefallen, dass ich irgendwas erklären muss, wovon ich leider auch nur begrenzt Ahnung habe. Aber wir müssen kurz drüber sprechen, weil das ein brandheißes Thema ist. Habt ihr schon mal was von NFTs gehört?
Ja, nein. Ich bin drin.
Ist das sehr was gut. Von Nintendo oder?
Nein, leider nicht. Okay. Die Kings of Leon, habe ich vorhin angesprochen, haben ihre neue Platte When You See Yourself als NFT auch herausgebracht.
Ja, was ist das? Wofür steht das?
NFT steht für Non-Fungible Token und hat was mit Kryptowährungen zu tun. Kennst du dich damit aus?
Ja, nee.
Das Schlimme ist, ich glaube, wenn wir das dem Tilo jetzt erklären wollen, das ist richtig schwer.
Ja.
Also nicht, weil ich Tilo nicht mag, aber einfach, weil er auch einfach mittlerweile zu alt ist, glaube ich.
Leni, wie gut bist du in dem Thema drin?
Also, wie gesagt, ich bin jetzt keine Koryphäe, was Kryptowährung angeht, aber ich habe das Prinzip ungefähr verstanden. Das ist aber schwierig, den Leuten halt zu erklären.
Ich bin übrigens die Leute. Hallo.
Hallo. Ich glaube, du bist nicht alleine damit.
NFT. Tatsächlich ist das aktuell ein ziemlicher Hype auf Twitter. Es gibt diverse Personen, die auf Twitter gerade über NFTs, über dieses Medium, ihre Kunst vertreiben. Unter anderem auch der liebe Finn Kliemann, genau. der Thilo ja ein großer Fan von ist. Ich weiß gar nicht, was hat der vertrieben? Auch ein Album?
Der hat 100 Jingles vertrieben und du konntest quasi jedes, also ein Jingle für, konntest du ersteigern zu einem Preis. So, das Jingle gehört dir dann am Ende.
Thilo, ist dir denn das Prinzip der Kryptowährung? Also es geht nicht um Kryptowährung, es ist eigentlich mehr ein Blockchain, nennt man das Ganze. Kryptowährungen sind halt auch ein Teil, die von der Blockchain profitieren. Blockchain ist ein Rechenverfahren, Computerverfahren, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber ist dir das, also Thilo, weißt du, was eine Kryptowährung ist? Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen?
Ja, weiß ich, interessiert mich aber nicht.
Okay. Also Kryptowährung also,
ist. Macht ja, ihr mal euren komischen Dialog
fertig, okay, ich versuch's nämlich damit zu erklären, das ist das Ding. Eine Kryptowährung hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bitcoin nimmt, Bitcoin hat immer, es ist ja, wird ja dadurch erstellt, dass man das ein Rechner mathematische Gleichungen löst. Und durch diese Rechnung dieser mathematischen Gleichungen entsteht ein Schlüssel, ein Bitcoin-Schlüssel. Dieser Schlüssel ist absolut einzigartig. Den gibt es nur einmal auf der Welt und im Internet und überhaupt. Der diesen Schlüssel besitzt, besitzt den Bitcoin. Und dieses Prinzip hat halt jetzt sich auch dann die Kings of Leon beziehungsweise Finn Kliemann zu nutzen gemacht.
Und auch Grimes NFTs, zum Beispiel jetzt
kürzlich. Oder auch Grimes, genau. Es geht darum, dass die NFTs, dass du von einer Kunstobjekt einen Schlüssel hast, den es nur einmal auf der Welt gibt und diesen ersteigerst. Mhm. Heißt, es ist ein bisschen schwierig vorzustellen. Wir sind in einem Zeitalter im Internet, wo du quasi alles mit Drag and Drop und Kopieren und Einfügen halt kopieren kannst, ja. Also Bilder, Musik, keine Ahnung. Es gibt immer was Physisches, du ergreifen kannst. Dieses NFT sagt im Endeffekt nur aus, dass, nehmen wir jetzt als Beispiel ein Bild von irgendwas, dass dieses Bild halt einen bestimmten Schlüssel hat und dieser Schlüssel auch nicht wieder reproduziert werden kann. Heißt, der Besitzer dieses Schlüssels besitzt einen eigenständigen, unwiderrufbaren Gegenstand.
Digital
aber. Stellst dir so vor, es gibt eine Mona Lisa, ja, das ist die eine Mona Lisa, die gibt es auch nicht anders, aber es gibt zig Kopien davon. Trotzdem gibt es nur diese eine Mona Lisa und der diese Mona Lisa besitzt, hat die Mona Lisa, auch wenn es dafür Kopien von gibt. Und so musst du es ja auch vorstellen. Quasi die Kings of Leon haben ein Album rausgehauen, haben dem ein, also mit mehreren Codes versehen und man konnte dann einen dieser Schlüssel halt erwerben. Und hat dann quasi ein Unikat. Das gibt's halt so nicht mehr, weil es diesen Schlüssel besitzt. Das ist der ganze Hintergrund von diesen NFT-Dingen. Und das ist halt so lukrativ für diese Künstler, weil sie es halt verkritiken können. Es kann nicht einfach reproduziert werden.
Okay. Es ist im Grunde die grobe Idee dahinter ist, zwar etwas Digitales zu schaffen, aber trotzdem Einzigartiges. Und bei Finn Kliemann kann man das, glaube ich, noch, also dadurch habe ich es erst richtig verstanden. Er hat halt 100 Jingles produziert, inklusive auch Artwork und so weiter. Und du konntest quasi eins davon, wie gesagt, ersteigern. Und dann gehört dir selber dieser eine Song. Also es ist nicht so, als wenn der dann bei Spotify landet und jeder kann ihn anhören, sondern du bist der Besitzer von diesem einen Song. So. Mhm. Und das ist, wie gesagt, wir sind völlig am Anfang, also quasi in dem Moment, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, ist das ganze Thema echt wirklich ein paar Tage erst wirklich alt. So, also
und es ist total durch die Decke gegangen. Also es ist absurd krass durch die Decke gegangen. Also selbst Böhmermann ist damit aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr im YouTube-Game drin seid. iDubbbz, falls euch das was sagt, ist ein YouTuber, der ein bisschen abgespaceter ist, verkauft gerade, es ist jetzt kein Witz, verkauft gerade ein Bild von seinen Eiern über dieses Verfahren.
Okay.
Ein Bild, ein einzigartiges Bild, das kannst du ersteigern im Moment. Es ist, das ist nicht lustig eigentlich, aber es ist krass.
Lass mal ein Bild von uns versteigern.
Geil.
Mit Hose, bitte.
Es ist auf jeden Fall in der Hinsicht sehr spannend, weil man sich dadurch erhofft, dass man quasi A, die direkte Verbindung zwischen Künstler und Fan wieder anders hinbekommt und natürlich, dass der Künstler am Ende auch mehr Geld damit verdient. Das hast du natürlich durch die Kings of Leon ein Beispiel. Denen würde ich jetzt mal nachsagen, dass die bis an ihr Lebensende sehr gut davon leben können, was sie so bisher geschaffen haben. Die vertreiben, und da checke ich es halt wieder nicht so richtig, was man damit erwirbt, aber du kannst quasi einen so ein NFT erwerben, kriegst dadurch aber dann auch eine Schallplatte unter anderem und du kriegst das Album digital und du kannst aber auch noch also die haben irgendwie drei verschiedene Modelle, du kannst auch erwerben, dass du bis an dein Lebensende auf jedem Konzert in den vorderen Reihen irgendwie sein darfst oder so, quasi so ein VIP-Package, aber es gibt auch Backstage-Zugänge oder so. wie gesagt, okay, an dem Punkt habe ich es wieder nicht so verstanden, was das mit dem Digitalen zu tun hat, aber das sind, wie gesagt, immer digitale Perlen, die einem dann aber einzigartig gehören und niemand anders halt haben kann. So, und das ist quasi der springende Punkt. Ich habe bei den Kings of Leon, das läuft, heute ist der 12. März, also Freitag, am Mittwoch wird die Folge erscheinen, aber quasi dann am nächsten Freitag, von mir aus gesehen oder von uns aus gesehen jetzt, wird diese Auktion beendet sein. Das läuft nur 14 Tage. Ich überlege tatsächlich, da eventuell einzusteigen. Es kostet zwar $60, also relativ happig, aber man kriegt eine Schallplatte dafür unter anderem. Weil ich entweder wird es komplett floppen, so wie die wie hieß nochmal? Es gibt Blu-rays, es gab früher aber auch noch
HD-DVDs.
HD-DVDs. Das war ja auch so eine Sache, wo man dachte, wow, krass, es gibt jetzt HD-DVDs, das wird voll durch die Decke gehen, oder?
War das aber voll die Lüge?
Ja, oder der Sega Dreamcast oder so.
Oh.
Also Sachen, die einfach kein Mensch genutzt hat. Und entweder ist das hier genauso, oder es ist das erste Album einer Rockband und wird dann dadurch schweineviel Geld wert sein am Ende. Eins von beiden. Wie gesagt, keine Ahnung, es ist super spannend. Jetzt zum Ende hin vielleicht auch nicht unbedingt das Thema, was man einfach so stehen lassen kann, aber wir müssen stehen lassen, weil wir haben A, nicht mehr ultra viel Zeit und B, kann man auch nicht allzu viel dazu sagen. Das ist etwas, was sich gerade einfach irgendwie entwickelt. Ich habe gelesen, Mike Shinoda ist da auch wohl hinterher. Also es scheint wohl gerade die Runde zu machen. Interessant wird sein, einfach wie die Leute das annehmen. Also selbst
aber genau, es ist ja normal, dass das dann super viele Leute ausprobieren nacheinander. Letzten Endes geht es ja darum, was für eine Halbwertszeit das Ganze hat. Ne? Also eben. Es gab auch, es gab auch Minidiscs von großen Bands damals.
Ja. Du baust halt auf dieses typische Sammlerverhalten, dass sich halt gewisse Gegenstände über die Jahre halt in ihrem Wert steigern. Das kannst du aber auch nur dann haben, wenn die Nachfrage da ist.
Genau.
Das ist einfach so. Also ich sag jetzt mal, eine Crazy Town Vinyl, weiß nicht, ob die jetzt so viel wert ist, wie jetzt zum Beispiel das White-Album von den Beatles aus den 60ern oder so. Keine Ahnung.
Genauso wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sollte es überhaupt ein Album der Crazy Towns auf Schallplatte geben.
Crazy Towns, ey. Mike und die Crazy Towns.
Mike und die Crazy Towns. Dass das vielleicht sogar was wert ist.
Ich guck gerade
parallel bei
Discogs. Mr. Dental, ne? And the Crazy Towns.
Alter, es gibt auf jeden Fall Kassetten davon. Okay, wow. Nee, das Debütalbum scheint es nicht auf Schallplatte zu geben. Übrigens, kleiner Tipp an alle, die nicht so in diesem ganzen Schallplatten-Game drin sind oder Schallplatten zwar haben, aber nicht so richtig wissen, was sie wert sind und so weiter. Geht mal auf discogs.com. Da könnt ihr zumindest mal irgendwie eintippen, um zu schauen, was für eine Pressung das ist. Also es gibt ja auch immer Erstpressungen und Zwölfpressungen und Farben und so weiter. Die haben alle einen anderen Wert. Und könnt da vielleicht mal reinschauen. Für die, die das noch nicht wussten, ist ganz interessant.
Ich wusste es nicht, danke.
Wusstest du nicht? Ja, guck mal.
Nein, ich habe nämlich hier zwei Kartons mit Schallplatten von meinem Vater noch stehen. Ganz crazy. Viel komisches Zeug, aber so auch so ganz viel 70er Jahre Funk. Ich muss mal gucken,
ohne Witz, es gibt so viele Platten, die ja wirklich für mehrere tausend Euro über den Ladentisch gehen.
Wäre schon geil so, ne?
Ja, und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie einen Überblick darüber habe, welche Marvin Gaye-Platten oder so irgendwie gerade heiß begehrt sind oder so. Das sind natürlich so Goldstück oder Beatles-Erstpressungen oder so.
Ja, mein Vater war riesiger Earth, Wind and Fire-Fan.
Mega geil. Aber ich hoffe mir ja, dass ich irgendwann, wenn es mal wieder möglich ist, über den Flohmarkt laufe und da plötzlich so eine Platte in der Hand halte von dem Sohn eines Musiksammlers, der einfach keine Ahnung hat, was die Platte wert ist und mir irgendwie so eine 4.000-Euro-Platte für 5 Euro verkaufen will oder so.
Das wäre stark, ja.
Das wäre stark. Ach, Leute, guck mal, wir haben jetzt wieder fast die anderthalb Stunden geschafft. Ich fand die Folge richtig gut. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, die Zuschauer auch oder Zuhörer. Aber wir wollen natürlich das Ganze nicht enden lassen, bevor wir nicht nochmal so ein paar heiße Musiktipps raushauen, die wir in unsere Spotify, und da sind wir schon wieder beim Thema, unsere Spotify-Playlist raushauen.
Da müssen wir einen Hinweis geben, dass diese Spotify-Playlist nicht mehr über meinen persönlichen Spotify-Account läuft, sondern über den Spotify-Account von morecorp.de. Also,
wir haben es geschafft, Leute.
Wir sind endlich akzeptiert worden.
Endlich von angekommen.
Unseren Kollegen. Endlich angekommen. Nein, aber sucht gerne nach dem Kerngeschäft-Soundtrack. Der heißt doch genauso, der Kerngeschäft-Soundtrack. Dann werdet ihr sicherlich wieder die Playlist finden. Nur halt nicht mehr bei mir, sondern bei morecorp.de.
Genau, und da findet ihr übrigens auch noch andere spannende Playlists, zum Beispiel die Hot Releases jeden Freitag, was da so
Neues rausgekommen ist. Wenn ihr nicht den Überblick habt, was ihr gerade so an neuen Kram hören solltet, da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wir haben auch andere Geschichten, irgendwie die Top 30 Songs von A Day to Remember. Ich glaube, da sind keine vom neuen Album drauf. Nein, aber solche Sachen.
Vom also, Worst Of.
Worst Of. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Genau, Tilo, hast du zwei Songs, die du mal draufpacken möchtest?
Zwei?
Ja, hau mal zwei raus, komm. Wir haben noch nicht so viele.
Ja, ich habe keine neuen Empfehlungen.
Ist doch aber egal, dann haust halt alte Empfehlungen aus.
Genau, ich bin ja der Mensch für die alten Empfehlungen. Ein Song, den ich für mich wiederentdeckt habe, den ich gerade sehr oft höre, ist One Match von Boyz II Fire.
Geil.
Den mag ich wirklich, wirklich gerne. Der ist ja auch gar nicht so alt von denen.
Nö.
Aber den mag ich sehr gerne. Und einmal um in ein anderes Genre wieder abzudriften, 2009 von Mac Miller.
Och, geil.
Cool. Weil höre ich sehr viel. Und
Rest in Peace, Mac Miller.
Ja, geiler Künstler gewesen. Und ich mag den Song unglaublich gerne und höre den zurzeit sehr viel. Ja, das waren jetzt so spontane Empfehlungen tatsächlich. Nice. Aber das sind ja manchmal die besten, ne?
Ne.
Nee, nee. Ja, boah, ich hatte eigentlich drei vorbereitet, aber mache ich halt
kannst zwei. Kannst auch drei, mein Gott.
Echt? Ach, ich will jetzt hier nicht dem Tilo.
Unfair.
Tilo Bert, hau einen dritten raus, jetzt schnell.
ja, dann würde ich, letztes Mal war es Wacko Jacko, ne? Ich würde jetzt Macaulay McCulkin von The Fall of Troy reinpacken.
Alles klar, kommt rein.
Alles klar.
Weil der ist eigentlich noch verrückter.
Gut. Okay, meine drei Songs. Also erstmal richtiger Blast from the Past. Ich habe mal wieder mich durch Hate 56 Videos durchgekramt und habe wieder was richtig Schönes gefunden. Bury Your Dead. 2002 oder 2003 oder so. Und die haben, der erste Song, den die in diesem Video performen, ist Sunday's Best vom Album You Had Me at Hello, was 2001 rausgekommen ist. Mhm. Also Sunday's Best von Bury Your Dead ist der erste Song. Der zweite Song ist Pale Waves. Da hatte ich den Mike schon mal die Woche drauf angehauen in unserem Chat. Die haben auch ein neues Album rausgehauen. Es ist so irgendwo zwischen Avril Lavigne und Alanis Morissette in den 90ern und ist irgendwie total dreamy, aber auch so ein bisschen Teenage-Angst und keine Ahnung. Macht im Narrativ, dass ich zuletzt Miley Cyrus gehört habe, auf jeden Fall Sinn, dass ich das so gut finde und packe ich auch noch mit rein. Also Pale Waves mit dem Song Easy von dem Album Who I Am. Und dann als letztes noch irgendwie auch was richtiger Klassiker von Pantera. Es gibt diese super Videoserie, die heißt Two Minutes to Late Night. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf YouTube.
Ja.
Und das ist so eine Late-Night-Show für Metal-Musiker. Und die haben jetzt in der Pandemie ganz viele, ja, das klingt total lustig.
Ja, voll.
Die haben in der Pandemie halt dann angefangen, so eine Coverreihe rauszubringen. Halt mit Musikern, mit Metal-Musikern aus großen Bands, also unter anderem auch so Sachen wie aus Code Orange und hier Baroness waren ganz oft, war die Gitarristin da, die Gina und keine Ahnung. Und die haben zuletzt von Pantera Mouth of War gecovert, von dem Album Vulgar Display of Power. Und den packe ich in der Originalversion auch noch mit dazu.
Okay.
Nice. Ja, mache ich auch mal drei, komm. Teenage Wrist wurde mir letztens empfohlen. Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Ich habe einen neuen Instagram-Channel gegründet. Watch My Sound heißt der. Und da haue ich tatsächlich jeden Tag ein Bild mit einer meiner Lieblingsplatten oder einfach.
Krass,
ich hau die ganze
Tag.
Zeit.
Das war mir ganz
jeden
bewusst.
Tag, ja. Heute noch nicht gemacht, muss Alter. Ich noch nachholen. Jeden Tag auf jeden Fall ein Foto mit meinem
wunderschön traurig, Gesicht.
Traurig müden Gesicht und einer Schallplatte oder CD oder anderem Merchandising. Wenn euch das interessiert und ihr Bock darauf habt und mitdiskutieren wollt, sehr gerne mal reinschauen. Watch My Sound. Und da gibt's nämlich den Suggestion Sunday, jeden Sonntag, wo ich mir Sachen vorschlagen lasse. Und da war letztens Teenage Wrist bei, kannte ich noch nicht. Fand ich mega geil. Hat so einen gewissen Oasis-Vibe, aber halt auch so ein bisschen weiß ich nicht, es ist halt irgendwie so ein bisschen punkig, aber halt so auch Britpop-mäßig kann ich nicht so richtig greifen. Ich find's aber tierisch gut. Der Song heißt High Again und macht ordentlich Bock. Hört euch das definitiv mal ran. Ich glaube, die werden noch größer, als sie wahrscheinlich eh schon sind, weil ich die noch nicht auf dem Schirm habe. Egal. Kings of Leon, definitiv müssen die mit drauf. Wie gesagt, das Album höre ich ohne Ende gerade. Der Song heißt Time in Disguise und ist auch einfach fantastisch. Schön. Ich liebe den Refrain, ich liebe das ganze Arrangement. Und vielleicht einen kleinen Klassiker, weil ich auch vorhin von AFI gesprochen habe. December Underground, den Song The Killing Lights. Ist auch ein schöner Retro-Track.
Ja. Ich habe heute noch The Leaving Song Part 2 gehört.
Oh, mega geil. Mega
das
geil.
Also der löst auch in mir noch das gleiche aus wie vor 15 Jahren, als ich ihn das erstmal gehört habe.
Geil. Kennst du das Musikvideo dazu?
Ja.
Das ist völlig verrückt. Das ist einfach kein Mosh-Track, aber die haben einfach so einen krassen Violent-Dancing-Mosh-Gruppe irgendwie da. Während die auf einer Bühne stehen und alle so eher klassisch angezogen.
Es ist so ein bisschen Harpsway, nur umgekehrt, ne?
Ja, es hat einen sehr künstlerischen Aspekt irgendwie.
Nein, es haben sie umgekehrt, klingt gut. Guck ich mir mal an das Video.
Mach das.
Achso, Mike, ne? Bevor du auf die Idee kommst, ein Schlusswort zu verteilen, ne?
Ja.
Ist mir aufgefallen vorhin, dass du völlig drauf geschissen hast, diese Folge richtig anzumoderieren mit unserem immer gleichen Satz. Deswegen würde ich mir von dir zum Abschluss wünschen, dass du wenigstens vernünftig abmoderierst.
Was ist denn der immer gleiche Satz, den wir, hä?
Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Morkor. Care-Geschäft, einem Morkor.de Podcast. Das hat mir gefehlt. Und ich war so, wann macht er es?
Jetzt macht er das. Herzlich willkommen zu Kerngeschäft im Morgen.
Und damit. Leute, wir haben Regeln.
Ja? Wir haben Regeln. Ja, und die Regel besagt, dass ich bestimmen darf, wer das letzte Wort hat. Und das hat jetzt Lynn, weil du hast verkackt.
Ja, dann ist mein Plan ja aufgegangen.
Und damit herzlich willkommen zu Kerngeschäft, einem
Morkor.de-Podcast.
Boah, du gibst mir das Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich zum Schlusswort sagen soll.
Halt dich kurz, ich muss voll auf Toilette, Alter.
Okay, alles klar. Mike muss auf Toilette. Leute, fangt an, macht weiter, kommuniziert mit uns, tauscht euch mit uns aus. Geht auf Mikes Watch My Sound Seite, guckt euch da sein tolles Gesicht an, bitte, und die tollen Alben, die er da in der Hand hält. Guck die Morkor Twitch Streams an. Wir machen immer jedes Wochenende Dick Party. Heute ist auch wieder soweit. Dann wahrscheinlich habt ihr das schon verpasst, wenn ihr das jetzt hört. Aber ihr könnt das die nächste Woche machen. Ihr könnt das die nächste, also jetzt in eurer Woche dann machen. Guckt auf jeden Fall die Twitch Streams und bleibt uns natürlich gewogen, wie immer, eurem Kerngeschäft Podcast.
Oh yeah.
Damit, das ist mein Schlusswort.
Wahnsinn.
Ja, dann.
Wir gehen Pipi machen.
Pipi machen.
Haut rein, tschüss. Leute. Bleibt gesund.
Ciao.